Episode 172 von Win Today. Hockey. O'Clock. Gerd Kragel, Verteidiger. Steinbach Black Wings, Linz. Und Harry Lange, Head Coach. Moser Medical Graz 99ers. Sowie Patrick Bohner, Sportdirektor. HC Pustertal. Und Hannes Meyer, Journalist. Neue Vorarlberger Tageszeitung.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, hat er den Nice move.
Oh, it's gone. It doesn't get any better than this.
Es ist eine ganz besondere Folge von Win Today Hockey O'Clock. Während der Finalserie lohnt es sich in jedem Fall auch auf die Teams zurückzublicken, die es nicht ganz ins Finale geschafft haben. Deswegen werden wir das auch von vielen verschiedenen Seiten tun, viele verschiedene Facetten des Sports auch beleuchten. Den Anfang macht ein Spieler, weiter geht es mit einem Trainer. Dann wird ein Sportdirektor über die vergangene Saison parlieren und den Abschluss bildet dann ein Journalist. Aber wir sind am Beginn der Episode und deswegen freut es mich außerordentlich, dass er sich ein klein wenig Zeit genommen hat. Frisch vom Nationalteam zurück, eine tolle Saison für die Steinbach Black Wings Linz absolviert, eine Comeback-Saison, wenn man so will. Und ohnehin eines der Aushängeschilder der Black Wings, freue mich sehr, dass sich Gerd Kragel aktuell in der Winter Day Hockey Clock Leitung befindet. Sehr schön, Gerd, dass du es dir einrichten konntest, dir ein klein wenig Zeit zu nehmen. Freut mich sehr.
Danke für die Einladung und mich freut es auch sehr, dass du heute dabei sind. Ne?
Gerd, wir müssen natürlich bei den jüngeren Ereignissen bleiben. Du warst mit dem österreichischen Nationalteam in Lettland bei dem Doppel, das es zu absolvieren galt, gegen den WM-Dritten, bist aber mit einer Blessur nach Hause zurückgekehrt. Was ist der aktuelle Status quo für dich, aber auch für das ÖEHV-Nationalteam?
Ja, zuallererst haben wir, glaube ich, super erste Wochen gemeinsam als Nationalteam gehabt. Es waren wieder viele junge Spieler dabei, die ja ein Debüt feiern können haben. Und es ist immer schön zu sehen, dass sie in Österreich was entwickeln, dass junge Spieler nachkommen. Und jetzt auf die letzten Wochen gesehen, haben wir, glaube ich, eine super Woche absolviert. Eigentlich zwei sehr gute Spiele gegen Lettland, leider zweimal knapp verloren, aber immer mit guten Leistungen. Und ja, für mich war im ersten Spiel leider ein bisschen früher Schluss. Ich habe mir eine leichte Unterkörperblessur, nenne ich jetzt einmal, zugezogen, wo wir noch nichts Genaueres wissen, aber leider wird wahrscheinlich mehr Zeit für heuer beim Nationalteam vorbei sein.
Ist insofern ein kleiner wenig ein Tiefschlag für die Fans des Nationalteams, weil du einerseits einer der Good Guys der Liga und des Teams bist und andererseits dir natürlich sehr, sehr viele auch Erfolg dort vergönnt hätten. Und dann wiederum, wer weiß, wer sich sonst noch so aus der Verteidigerzunft dann aufdrängen wird und wie eng das Battle ohnehin geworden ist. So gesehen, nach all dem, was du auch im vergangenen Jahr durchmachen musstest, vielleicht nicht verkehrt, dass dann der hundertprozentige Fokus auf den Steinbach Black Wings Linz liegt. Und du warst ja auch einer der, ich nenne es mal so, Schlüsselpersonalien, wo viele gehofft haben, dass es wieder gut werden wird nach deiner schweren Knieverletzung. Und die absolvierten Einsätze und auch die Eiszeit und sehr vieles suggerieren, dass es gut gegangen ist für die Black Wings in der vergangenen Saison. Aber nimm uns mal mit, wie das so ist, eine Knieverletzung, nämlich die du hattest, nicht nur auszukurieren, sondern auch zu dem Punkt zu gelangen, wo man dem Knie dann auch wieder vertraut.
Ja, es ist eigentlich, ich würde gerne da ganz vorne anfangen, wie es passiert ist. Und da gehen natürlich am Spieler schon einige Dinge durch den Kopf, vor allem weil es doch eine schwere Knieverletzung war mit zwei Operationen dann infolgedessen. Und ich habe immer das Vertrauen vom Verein und vor allem von Phil Lukas gekriegt, der mir dann auch, weil mein Vertrag wäre ausgelaufen nach der Verletzungssaison und er hat mir das Vertrauen geschenkt und einfach meinen Vertrag wieder verlängert und gesagt, hey, wir in Linz, wir brauchen dich, du bist Teil von den Steinbach Black Wings und er wird sich trotz der Verletzung weiterhin freuen, weil ich mit ihm zusammenarbeite in Linz. Und das hat mich auf jeden Fall sehr gestärkt, dass da einfach der Rückhalt da war vom ganzen Verein. Und ja, es waren 11 harte Monate Reha und wieder Aufbautraining, wo es zeitweise nicht leicht war, wieder einfach, dass man da dran bleibt und dass man auch die Hoffnung nicht verliert. Aber wie gesagt, ein super Umfeld und gute Teamkollegen haben das natürlich möglich gemacht, dass man da einfach nie die Hoffnung verliert und immer dabei bleibt. Und wie man auch gesehen hat, es hat sich gelohnt und ich glaube, ich kann auf eine recht gute Saison jetzt zurückschauen.
Muss da natürlich anführen, ich schätze für Lukas sehr, nicht nur als das, was er aktuell ist, nämlich Tausendsasser in Linz, der so viele Dinge bewegt und macht, sondern auch als logischerweise Ex-Kollegen, wie er TV-Analyst war für Puls und wie er das auch mit der NHL gemacht hat. Habe aber auch mit ihm sehr lange Gespräche führen dürfen im Rahmen eines Winter Day Hockey O'Clock Spezials, wo er und sein Bruder Robert ein klein wenig ihre Karrieren Revue passieren haben lassen. Und auch Phil hat eine schwere Knieverletzung zu verarbeiten gehabt, zu verdauen gehabt. Glaubst du, dass es insgesamt geholfen hat für das, was dich betroffen hat und den Verein betroffen hat und ihn auch betroffen hat, dass auch er eine gewisse Nachvollziehbarkeit hatte, wie es ist, mit so einer schweren Knieverletzung umzugehen, dass dir Zeit und genug Raum eingeräumt worden ist, um das auszukurieren?
Ja, das muss ich 100% so bestätigen. Also das war einfach für mich ein gutes Gefühl und er hat auch von seiner Perspektive eben erzählen können, wie es er umgegangen ist in manchen Situationen und hat einfach seine Erfahrung mit mir geteilt und hat mir damit so extrem helfen können. Und dann auch während dieser Saison dann schon, wo ich ab und zu ein bisschen gestruggelt habe wieder, weil vielleicht die Leistung doch nicht so 100% war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich ja immer mit ihm ins Gespräch gekommen und er ist auf Eingang, wie es er in seiner Comeback-Saison gegangen ist. Und dass man da einfach ein paar Schwierigkeiten zu überwinden hat. Und auch das Verständnis generell für den Zeitpunkt gar nicht zurückkommen, wie weil oft wird eigentlich gehudelt und dann, dass man halt so schnell wie möglich gleich zurückkommt. Und das war bei ihm genau das Gegenteil. Er hat gesagt, hey, du musst zu 100% bereit sein und ob das jetzt 2 Wochen früher oder später ist, spielt eigentlich keine Rolle. Es geht darum, dass man dann, wenn man zukommt, die beste Leistung für die Mannschaft bringen kann. Und da war auf jeden Fall sehr große Hilfe und Unterstützung vor allem da.
Wir zeichnen das Ganze per Video auf. Insofern werden das die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber klopft einmal auf Holz und an meinen Kopf, wenn ich sage, dass ich Gott sei Dank nie eine schlimme Verletzung hatte, aber was für mich immer so spannend ist und wo wir gerne auch dann deine Einblicke hätte, ist dieses Vertrauen in den Körper zurückzugewinnen. Und ich habe es vorher eh schon mal angesprochen. Wie lange ist so quasi Zweifel ein stetiger Begleiter, ob du das Knie wieder voll belasten kannst, ob du wieder das machen kannst, was vor der Verletzung passiert ist? Wie war das bei dir?
Also ich habe da eigentlich nie wirklich einen Zweifel gehabt, weil ich habe schon sehr viel Zeit investiert und sehr viel Trainingsstunden investiert. Und ich habe gewusst, ich habe einen super Sportwissenschaftler an meiner Seite und super Therapeuten, die mir da zu 100% unterstützen und die ja genau drauf schauen, wann was zum richtigen Zeitpunkt trainiert oder belastet werden kann. Und ich bin eigentlich ab Anfang August schon am Eis gewesen mit dem Team, aber halt ohne Kontakt. Und ich habe dann eigentlich bis Saisonstart fast 2 Monate Zeit gehabt, wirklich Vertrauen in mein Knie zu erlangen und habe das auch gut genutzt und eigentlich habe ich mich von Anfang an wohl gefühlt mit dem, wie ich alles angegangen bin und habe eigentlich immer vollstes Vertrauen in die Situation gehabt.
Und das Resultat war, dass die Fans der Steinbach Black Wings Linz dich endlich auch wieder auf dem Eis sehen durften. Es war letztlich eine Saison, wo man, glaube ich, durchaus erfolgreich bilanzieren darf. Natürlich steht am Ende ein Viertelfinale aus gegen Red Bull Salzburg zu Buche. Aber ich möchte mit dir auch ein klein wenig das sezieren, was am Weg dorthin passiert ist. Und eigentlich war es erneut so ein Wellental, nicht nur der Gefühle, sondern auch der Siege und Niederlagen. Und das hat sich frappant irgendwie geähnelt mit der Vorsaison, als man eine sehr gute Phase hatte, dann den Einbruch wiederum um Weihnachten bis tief in den Jänner hinein, dann wieder ein Formanstieg, dann ist man in die Playoffs gekommen, letztes Jahr logischerweise für dich auch als Zuseher in dieser begeisternden Viertelfinalserie gegen den HCB Südtirol, die über 7 Spiele gegangen ist, heuer ist es nur über 5 gegangen. Nehmen wir uns vielleicht nochmal kurz mit, und das ist wirklich das letzte Mal, dass ich dich mit deiner Verletzungshistorie quäle. Der Unterschied zwischen der eigenen Mannschaft zusehen müssen und der eigenen Mannschaft am Eis helfen können. Wie drastisch ist der und wie würdest du das verbalisieren?
Also ich muss ehrlich sagen, zuschauen ist für mich viel schlimmer als selber spielen. Also weil man einfach so machtlos auf der Tribüne sitzt und nicht ins Geschehen eingreifen kann und einfach gern dabei sein möchte und der Mannschaft helfen, und man ist nicht so in dem Flow so drinnen. Man sieht alles von außen und man ärgert sich über Fehler vielleicht mehr, als man selber überhaupt mitkriegt, wenn man selber spielt. Und trotzdem ist es emotional intensiver, wenn man spielt, das ist eh klar, weil einfach die kleinen 1-gegen-1 Battles sind am Spiel und dann das große Gesamte ist einfach, ja, das ist auf jeden Fall besser, wenn man spielen kann. Und für mich als Leader in der Mannschaft ist es natürlich auch leichter, wenn ich aktiv dabei bin und so meine Rolle erfüllen kann und einfach so der Mannschaft helfen kann.
Und es gab in dieser Saison, da werden wir dann sicher auch noch drauf eingehen können, so viele Knackpunkte und so viele Dinge, wo es in verschiedene Richtungen hätte gehen können. Aber du als jemand, der gerade erst von einer schweren Verletzung zurückgekommen ist und der dann zu Saisonbeginn, glaub, zwar gegen Pustertal das Heimspiel, sieht, wie dein langjähriger Weggefährte und Freund Stefan Gafferl auf einmal regungslos am Eis liegen bleibt, nachdem ihn ein Puck, glaube ich, im Nacken getroffen hat. Bei aller Euphorie, es geht endlich wieder los, und dann passiert sowas, wie hast du das auch irgendwie versucht, mental zu verarbeiten, weil es nicht nur für die Spieler, auch natürlich für viele Fans und vor allem die Familie von Stefan Gafferl und ihn selber extrem schwer war, das zu verarbeiten. Wie ist es dir in der Situation ganz kurz nach Saisonstart gegangen?
Ja, also es war grausam zum Sehen. Und ich bin da bei dem Spiel eben nur auf der Tribüne gesessen, weil ich habe die ersten 4 Spiele nur verpasst. Und das war eigentlich das letzte Spiel, wo ich nicht gespielt habe. Und ja, das war grausam zum Sehen, aber ich weiß nicht, ob das dann recht gut ausblenden kann. Und vor allem, ich habe dann bei den Spielen, dann bei den darauffolgenden, selber so zum Touren gehabt, dass ich wieder in meinen Rhythmus finde und habe eigentlich dann nicht wirklich Gedanken für irgendwas anderes gehabt.
Irgendwie krass, so the show must go on, und das ist es leider auch bis zum gewissen Grad in dem Business. Und das Gute ist, dass es Stefan Gafferl auch gut geht, dass er sein Comeback feiern konnte, aber dass der Weg dorthin natürlich auch kein ganz leichter war. Und der Weg in Richtung einer einer erfolgreichen Saison war auch für die Steinbach Black Wings Linz nicht ganz so einfach. Ich habe dieses Wellental angesprochen mit einem richtig guten Saisonstart. In den ersten 27 Spielen hat man nur einmal 2 Spiele in Serie verloren, und dann ist der Einbruch gekommen. So circa vom 10. Dezember weg bis Ende Januar hat man in 14 Spielen tatsächlich nur 4 Siege feiern können, und habe an dieser Stelle natürlich auch Hörerinnen und Hörern des Formats die Chance gegeben, Fragen zu stellen, und da sind erstaunlich viele Fragen gekommen. Also Gerd Kragel und die Steinbach Black Wings Linz interessieren offenbar, und das sollte jetzt auch keine Überraschung sein, weil die Linzer Fanbase, glaube ich, die loyalste, klügste, interessierteste ist in der Winter Day Eishockey League. Und ein User, eine Userin hat geschrieben, aus der abgelaufenen Saison würde mich das Tief ab Weihnachten interessieren, ob es nur an den fehlenden Spielern, Klammer auf, Nord Stewart, Gaffal, Steinach, gelegen ist oder an was anderem. Wie hast du diese Saisonphase miterlebt? Und was waren tatsächlich Gründe, dass es nämlich erneut, dieses Mal mit dir und nicht ohne dich, wie in der Vorsaison, zu so einem Tief gekommen ist?
Wow, das war ein Riesenthema, ich auch so bei den Exit-Meetings bei uns nach der Saison, die wir gemacht haben. Und eigentlich haben wir gar nicht wirklich eine gute Erklärung gefunden, außer eben, wir haben einige Verletzungen gehabt natürlich und auch von Top-Spielern, so wie mit dem Nord zum Beispiel angeschrieben, wenn der über die Weihnachten fährt, wo natürlich auch viele Spieler in kurzer Zeit sind. Und da kommen kleinige Spiele zusammen, die halt gute Spieler vielleicht verpasst haben. Aber grundsätzlich sind wir nicht auf einen Grund gekommen, warum das so passiert. Und man darf nicht vergessen, für uns ist Anfang der Saison, wo wir so viel gewonnen haben, sehr viel für uns gelaufen. Und wir haben Spiele gewonnen, wo wir eigentlich nicht die bessere Mannschaft waren und so. Und das, die Tabelle hat vielleicht nicht 100% das widergespiegelt, wie wir eigentlich gespielt haben. Und, sondern hat uns besser ausschauen lassen. Und dann irgendwie, ja, dann sind wir in so einen Strudel reingekommen. Dann verliert man ein Spiel, dann verliert man ein zweites. Und irgendwie ist dann eben, wie gesagt, dann so Spiele hintereinander sind schwierig, dass man einfach von einem Tag auf den nächsten jetzt den Schalter umlegt und sofort irgendwie wieder ein positives Mindset da hat und wieder angefangen zum Gewinnen und in den Flow reinkommt, dass man gut spielt und Spiele gewinnt. Und ja, ich glaube, das, was wir uns jetzt auch für die nächste Saison auf jeden Fall vorgenommen haben, ist, dass wir, wenn wir ein Spiel verlieren, zumindest kein zweites Spiel danach gleich verlieren. Und dass wir gar nicht in so ein Loch reinkommen, sondern dass wir vielleicht eine kleine Delle haben, aber kein richtiges Loch.
Und ich finde das immer so spannend, weil diese Ebbs and Flows, die gibt's in Wahrheit bei jeder Eishockey-Mannschaft, in jeder Saison. Du kannst immer, also die Magic Carpet Ride, wie es immer bezeichnet, der Black Wings 11-12, dem letzten Meistertitel der Mannschaft, wird es wahrscheinlich nur ganz selten geben. Sowas wie die Vienna Capitals 16-17 vorexerziert haben, dann auch. Also du kannst bei jeder Mannschaft, wenn du genau hinsiehst, auch Tiefs und Höhen und vielleicht nochmal Tiefs identifizieren. Aber das war auch eine Frage, die von User-Seite gekommen ist, nachdem ihr das als Mannschaft natürlich realisiert, hoppla, es läuft gerade nicht. Ändert man da was oder ist in diesem konkreten Fall was geändert worden? Hat man versucht, so weiterzumachen, wie es bisher gelaufen ist? Gab es Mentaltrainer, was völlig anderes? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist in diesem Strudel innerhalb der Mannschaft agiert worden?
Ja, ich glaube, dass jeder individuell schon an sich gearbeitet hat und ich weiß auch von manchen Spielern, dass die mit Mentaltrainer zusammenarbeiten, also das ist sicher ein Thema. Aber jetzt aus Mannschaftsgesehen schaut man einfach, dass man physisch sich weiterentwickelt, dass man trainiert eigentlich weiter, man mag trotzdem, also für mich ist so ein Motto, Stillstand ist eigentlich ein Schritt zurück im Endeffekt, weil die anderen Teams holen die ein und wir schauen trotzdem, dass wir immer einen Schritt nach vorne machen und in der Zeit haben wir vielleicht nicht so viele Schritte nach vorne gemacht. Und die Gründe wissen wir leider selber nicht so richtig, aber einfach spielerisch, es hat bei mir nichts verändert grundsätzlich, aber wir wollten trotzdem, vor allem in der Zeit vor Weihnachten, da war trotzdem das extra International Break und die Zeit haben wir halt genutzt, dass wir physisch an uns arbeiten und uns für die letzte Phase der Saison vorbereiten. Aber irgendwie, ja, sind wir nach dem Break und da kurz vor Weihnachten nicht mehr richtig ins Rollen gekommen und ja, es hat sicher jeder Spieler eigene Methoden, wie er sie individuell aus solchen Tiefs wieder rausholen kann, aber als Mannschaft grundsätzlich hat es eigentlich nie so richtig schlechtes Gefühl in der Kabine gegeben oder so. Es hat einfach nicht geklickt und es hat nichts funktioniert.
Oder das ist dann manchmal als Erklärung total zulässig. Es funktioniert halt nicht. Und trotzdem haben die Black Wings die Kurve gekratzt, wenn man so will. Im zweiten Jahr, ich nenne es jetzt mal in oder während Linz neu. Gab es auch tabellarisch die Verbesserung? Im ersten Jahr hat man sich über die Pre-Playoffs in die Playoffs kämpfen müssen. Dieses Jahr war die fixe Playoff-Qualifikation dann schon eingesackelt. Man war in den Top 6 und konnte sich entspannt in Anführungszeichen ansehen, wie dann auch in den Pre-Playoffs die potenziellen Gegner und die letzten Playoff-Teilnehmer ermittelt werden. Und ein interessierte Userin hat sich gemeldet und aber auch geschrieben, und ich zitiere das Wort wörtlich: Mich würde interessieren, wo Gerd ansetzen würde, damit wir nächste Saison vielleicht ins Halbfinale kommen. Und man muss wahrscheinlich vorausschicken, gegen Salzburg ausscheiden, das ist absolut keine Schmach. Das ist extrem schwierig, gegen die in den Playoffs auch zu bestehen. Aber wo sind oder wo ortest du Luft nach oben und Verbesserungspotenziale, dass es dorthin geht, wo die Black Wings über Jahre Stammgast waren, nämlich ins Halbfinale?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben als Team und als Organisation. Und wir haben von letzten Jahr auf heuer auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, was eben mal die Tabelle noch im Grunddurchgang gezeigt hat. Und da in die Playoffs, da kommt es einfach auf die kleinen Details davon. Und wir waren einfach jetzt wirklich auf Playoff, Viertelfinale, Halbfinale den Unterschied. Wir waren einfach in vielen Phasen zu undiszipliniert. Wir haben 7, 8 Strafen pro Spiel gemacht und man hat es jetzt im Finale wieder gesehen. Es waren im letzten Spiel, glaube ich, 4 Powerplay-Tore und die Special Teams entscheiden einfach in Playoff-Partien. Und ja, da haben wir uns eigentlich selber das Leben zu schwer gemacht und ich glaube, Strafen war ein riesiges Thema und dann kommt es halt einfach auf kleine Details drauf an und ja, ich glaube, umso disziplinierter man spielt, umso länger man mit 5 Spielen am Eis steht immer, umso höher ist die Chance, dass man Spiele gewinnt und ich würde dort ansetzen und vor allem disziplinär einfach einen Schritt nach vorne machen wollen.
Wie ist das möglich? Das mag jetzt eine sehr naive Frage sein, aber wie arbeitet man dran, weniger Strafen zu begehen?
Ja, wenn man körperlich Bestverfassung ist, dann muss man vielleicht ab einstellen weniger machen, weil man nicht den Schritt hinten nachläuft oder das Haken oder was auch immer oder einen Gegner bei der Bande festhalten. Und ich glaube, wenn wir da alle körperlich nur einen Schritt nach vorne machen in der Mannschaft, und dass man eben den extra Schritt gehen kann und vielleicht einen Schritt mehr machen kann als der Gegner, dass die Strafen dann nehmen würden, dann kommt man so eine Serie auf jeden Fall unter. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt.
Da möchte ich dann zum Ausgang unseres Gesprächs noch drauf kommen. Deine Zeit ist extrem wertvoll und es wird insgesamt 3 Nachredner geben hier bei dieser Folge von Winter Day Hockey O'Clock. Deswegen möchte ich dich auch nicht mehr allzu lange okkupieren und habe nur noch ein paar Fragen. Und eine möchte ich nochmal wortwörtlich zitieren, weil sie, und das überrascht aus Linz auch nicht, von Fanseite so klug und intelligent formuliert worden ist. Und es gibt niemand Besseren als dich, der das auch beantworten kann, weil du eben auch Verteidigerkollege bist. Und die Frage lautet: Wie Gerd das Potenzial der nachkommenden Linzer Verteidiger sieht, also Söllinger, Lindner, Tiala, aber auch das aus der Oberösterreichischen Eishockey-Akademie, die ja die österreichische Meisterschaft in der U20-Liga gewinnen konnte oder konnten. Sieht er da wen kommen? Loaded question. Freue mich sehr auf deine Antwort.
Ja, also ich sehe da auf jeden Fall was kommen, vor allem mit dem Linzer Eigengewächs, mit dem Patrick Söllinger, der jetzt auch sogar beim Nationalteam dabei ist. Also da kann man nicht vorbeischauen, dass da nichts kommt. Und ich habe eben beim Eisbrecher-Podcast von den Oberösterreichischen Nachrichten auch mit ein paar U20-Spieler, die im österreichischen Meister waren, sind, geplaudert. Und da ist zum Beispiel der Luca Wimmer dabei. Und der ist so noch jung, der braucht noch Zeit zum Entwickeln, das ist eh klar. Aber da kommt auf jeden Fall was nach. Und ja, ich glaube, dass so Jahr für Jahr oder alle 2 Jahre, wenn was nachkommt, das schon eine ziemlich gute Entwicklung ist und auch die gute Nachwuchsarbeit von der Akademie und von den Young Steel Wings einfach gezeigt. Und ja, die zwei anderen, Lindner und Thiala, sind leider nicht Linzer, aber...
Ich wollte das Wort so krass nicht verwenden, aber ja.
Aber wir sind ziemlich froh, dass wir sie bei uns haben, egal ob sie jetzt bei den Steel Wings oder bei uns in der Bundesliga spielen, weil sie einfach immer Einsatz haben, sie sind super Charaktere und das ist auch immer ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Und das kann ich nur von allen Jungen, die wir jetzt in der Mannschaft haben, behaupten, dass alle super Typen sind und das ist auch sehr wichtig, finde ich, also an die herangehenden Profis.
Weiß nicht, ob das jetzt der Punkt ist, um zu erwähnen, dass mehrere Vereinsikonen der Steinbach Black Wings Linz nicht Linzer sind. Vielleicht heben wir uns das für ein anderes Mal auf. Und es hört ja auch sehr, dass du den Eisbrecher-Podcast erwähnst. Für all diejenigen, die noch gerne mehr Eishockey hören möchten. Markus Prinz macht einen fantastischen Job, damit ich es richtig rausbekomme, mit all dem, was die Black Wings betrifft. Also vielleicht auch dort einfach mal ein Abonnieren dalassen. Für dich habe ich aber tatsächlich nur noch eine Frage, die beschäftigt sich auch mit dem Hintergrund von Phil Lukas, der bei den Black Wings damals als Eishockey-Pensionist angedockt hat und Strength and Conditioning Coach war. Also der weiß schon auch, was in der Offseason zu passieren hat. Wird wahrscheinlich auch extrem schwierig sein, den auf gut Deutsch zu bescheißen. Na, Coach, ich habe eh meine Arbeit gemacht, wenn die Werte dann nicht passen. Was hat er euch mitgegeben an Hausaufgaben für den Sommer? Was ist die Erwartungshaltung? Auch mit dem, was du gerade erwähnt hast, dass diese ein, zwei Schritte, die vielleicht dieses Jahr noch nicht schnell genug waren, dann schneller erfolgen. Was ist so die nächsten Monate, eingedenk jetzt auch der Tatsache, dass du eine Verletzung auszukurieren hast, der Plan bei den Black Wings?
Ja, also die letzten Jahre, seit der Phil eben unser Off-Ice-Coach war vor ein paar Jahren, haben wir eigentlich immer im Sommer Pläne vor ihm zusammengeschrieben gekriegt. Und er ist ja sehr dahinter und auch sehr hilfsbereit. Also, dass er uns da Möglichkeiten gibt und Pläne vorgibt, die wir machen können, aber nicht müssen. Und er überlässt es trotzdem uns Spieler dann, was wir machen wollen. Es gibt einige, die trainieren nicht in Linz, sondern eben außerhalb. Und jeder darf eigentlich schon seinen Plan durchführen, den er will. Aber was ich jetzt so gehört habe von den anderen Mitspielern, dass eigentlich die meisten den Plan von vielen machen wollen, weil erstens hat er jahrelange Erfahrung als Eishockey-Profi und er weiß, was man braucht, um eine ganze Saison fit zu bleiben und dann auch hinten raus die beste Leistung bringen zu können. Und das mit dem Bescheißen, ich glaube, das gibt's für uns gar nicht, weil wir uns untereinander als Spieler so gern pushen und füreinander da sind, dass wir eigentlich nicht für einen Trainer trainieren, sondern wir trainieren für uns in der Mannschaft und nicht für irgendeinen Trainer oder irgendeinen Präsidenten oder so, sondern wir trainieren für einen Mitspieler, damit wir untereinander besser werden und unsere Ziele nächste nur höher stecken können und erreichen können.
Und ich hoffe auch aus neutraler Perspektive, dass diese Ziele in der Tat höher gesteckt werden können. Die Liga macht definitiv mit dir mehr Spaß als ohne dich. Insofern hoffe ich, dass diese Verletzung, die du gerade auskurierst, auch dann spätestens zu Saisonbeginn dann ad acta gelegt werden kann, auch wenn es fürs Nationalteam vielleicht nicht mehr ganz reicht. Einer der Good Guys der Liga und auch wenn es nicht einmal eine halbe Stunde war, normalerweise ist es doppelt so lang an dieser Stelle mindestens. Freue mich sehr, dass du Zeit genommen hast und freue mich auch sehr dann auf ein Comeback. Das wird dann länger werden hier bei Winter Day Hockey Club. Danke fürs Zeitnehmen, Gerd.
Dankeschön und bis bald.
Winter Day Hockey Over. Zum Staffelfinale geht der Win Today Hockey O'Clock Podcast noch einmal auf Tour. Am Sonntag, dem 28. April 2024, gastiert dein Lieblingspodcast anlässlich der Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft der Division 1B in Klagenfurt. Im VIP-Bereich der Heidi Horten Arena gibt es bei gratis Verpflegung und Getränken unter anderem Anna Meixner, Terry Hornig und viele weitere Gäste, die bei hochkarätigem Hockey Talk zur Verfügung stehen. Unter den ersten 10 verbindlichen Anmeldungen für die limitierte Gästeliste verlose ich zudem
5x2 VIP-Karten für Spiele der Frauenweltmeisterschaft und 5 exklusive Win-Today Hockey O'Clock Trikots. Melde dich jetzt via formloser Mail für die Gästeliste an unter hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Hockey O'Clock on Tour in Klagenfurt. Wir sehen uns am 28. April 2024.
Win today, Hockey O'Clock.
Wenn wir bei Win Today Hockey O'Clock schon von einem Spieler gehört haben, dann müssen wir logischerweise auch von einem Trainer hören. Er ist nicht nur irgendein Trainer, er ist der neue Mann, der Macher bei den Moser Medical Graz 99ers. Das wird jetzt weniger ein Rückblick werden, mehr eine Status Quo-Erhebung und einen Ausblick. Ich freue mich außerordentlich, dass er sich die Zeit nimmt. Das ist natürlich niemand geringerer als Harry Lange. Und Harry, schön, dass du zum zweiten Mal bereits bei Win Today Hockey O'Clock gastierst.
Hallo Martin und danke für deine Einladung.
Harry, das sind extrem spannende, extrem bewegte Zeiten in deinem Leben. Das letzte Mal, als wir dich an dieser Stelle hören durften, warst du in Diensten von Bad Nauheim. Du hast dieser Tage einen Job beim DEB-Team angenommen. Du wirst oder bist neuer Head Coach der Moser Medical Graz 99ers. Wie viel ist in deinem Leben aktuell wirklich los?
Ja, sehr viel, sehr viel. Natürlich hat man das daran gemerkt, wie schnell es im Eishockey gehen kann, die Höhen und Tiefen. Wir haben uns ja, wie jeder weiß, haben wir uns nach 12 Jahren entschlossen, Bad Nauheim zu verlassen. Und natürlich willst du nach 12 Jahren in Bad Nauheim an der Vordertür rausgehen. Es hat leider nicht geklappt. Habe leider gemerkt, dass ja irgendwann einmal auch, wenn du lang genug dabei bist, dass es vielleicht besser ist, jemand anders das zu überlassen. Und deswegen war das meine oder eigentlich die gemeinsame Entscheidung, dass ich dann im Februar das lasse. Ja, und danach ging es schnell. Danach ging es sehr, sehr, sehr schnell. Und Gespräche mit Graz hat es ja ab November gegeben. Und da überlegt man natürlich immer, weil jeder, der mich kennt oder ein bisschen was verfolgt hat, weiß, dass, was Graz für mich bedeutet. Und jetzt kam auch die Anfrage, dass ich jetzt beim DEB als Assistant Coach fungieren darf. Jetzt einmal die ersten paar Wochen und dann schauen wir, wie weit die Reise geht. Freue mich natürlich tierisch drauf, privat. Ist das zweite Baby auf dem Weg. Gibt es viele, viele Neuigkeiten.
Also noch viel mehr los als ohnehin schon, aber inwieweit verstehst du das auch als Adelung? Und du hast jetzt gesagt, das sind jetzt mal die nächsten 2 Wochen. Aber von Harold Kreis in den Trainerstab des so wichtigen DEB-Teams berufen zu werden, dass die letzten großen Turniere auch so vielen Menschen in Deutschland Freude bereitet hat und dementsprechend bei so viel mehr auch tatsächlich auf dem Radar ist, inwieweit verstehst du das auch als Auszeichnung deiner Arbeit, dass du von ihm in den Trainerstab berufen worden bist?
Ja, es gibt auf jeden Fall Mut, hart weiterzuarbeiten. Ich sehe das auch als unfassbare Auszeichnung. Und egal, wie lang es geht, ist es natürlich auf dem Radar zu erscheinen, ist natürlich immer schön. Und wenn du dann den Anruf bekommst oder die Frage, ob du bereit bist, damit zu arbeiten, ja, ist schon ein gutes Gefühl.
Es gab extrem viele Fragen, die von Userinnen und Usern, Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle auch an dich reingekommen sind. Versuche in der Kürze der Zeit, die uns bleibt, auch ein paar unterzubringen. Wie schon beim Vorredner werden wir das Gespräch ein wenig kürzer halten. Normalerweise wird hier die Stundenmarke auch gerne mal gesprengt. Schauen, dass es irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten auch behalten. Du hast schon angesprochen, dass du im November von den 99ers kontaktiert worden bist oder dass es ab November Gespräche gab. Wie ist dieser Prozess dann auch vonstatten gegangen, bis es dann final deine Unterschrift auf dem Vertrag gab? Wie lange hat sich das in Anführungszeichen gezogen?
Ja, es hat sich natürlich, so eine Entscheidung, wenn man von mir aus, ist natürlich Ich glaube, mir wäre schneller ein Gefallen, wenn ich keine Familie gehabt hätte, ist auch klar. Weil gerade für mich ja, viel bedeutet. Und das dauert dann natürlich eine gewisse Zeit. In einem Ernstfall war klar, okay, das werde ich machen, das muss ich machen. Aber wie jeder weiß, wenn es da Familie oder wenn eine Familie involviert ist, gibt es viel mehr Gespräche mit der Familie als mit dem potenziellen Arbeitgeber. Ich bin einfach froh, dass es jetzt so ist, wie es gelaufen ist. Und freue mich natürlich sehr darauf, auch wieder daheim zu sein. Aber vor allem eben alles zu geben, um Graz wieder spruchreif zu machen.
Ich muss gestehen, ich persönlich freue mich extrem drauf, dass so viele kompetente Menschen, und da bist du natürlich die Speerspitze neben dem Sportdirektor Philipp Pinter, an, ich nenne es jetzt mal, der Wiederauferstehung des Grazer Eishockeys arbeiten, war immer gerne im Merkur-Eisstadion zu Gast, und ich glaube, wer diese Tribüne kennt, wenn sie voll ist, weiß auch, was für geiler Druck auch auf die Eisfläche dann geht, und volle Hallen brauchen wir ohnehin viel mehr in der Liga. Aber nachdem du jetzt gerade auf ein paar Hochzeiten tanzt, nenne ich es jetzt mal, mit Zelte abbrechen in Bad Nauheim, zweites Kind, das daherkommt, Mitarbeit beim DEB-Team, wie involviert bist du bei all dem, was gerade bei den 99ers passiert, die ja eine sehr aktive Offseason bisher haben?
Ja, gut, zuerst einmal, eigentlich ist es auch klar, ne? wenn der Herbert Jährich das nicht übernommen hätte, würden wir da auch nicht sprechen. Ne? Also da geht es ihm nochmal, das ist aber ein großer Dank dafür. Das weiterführt in Graz und vor allem, eine Vision hat, die unfassbar reizend ist. Das wollen wir, glaube ich, zuerst einmal alles erwähnen. Und es sind schon viele, viele Jungs oder Personen jetzt da im Hintergrund, die dafür sorgen, dass wir da besser werden. Auf deine Frage zurückkommend, ich habe eine große Vergangenheit mit dem Philipp Pinter. Wir kennen uns schon sehr lang. Und ihr könnt es alle davon ausgehen, dass jeder Spieler, der kommt, der bleibt, von ihm, aber auch von mir, so gewollt ist.
Wenn man über Trainer spricht, und das passiert dann uns Mediennasen öfter als nicht, dann spricht man immer von Handschriften und auch Systemen und Visionen und dergleichen. Und jetzt ist mir auch klar, jeder will modernes, schnelles, attraktives Eishockey spielen, um jetzt mal die wichtigsten Floskeln gleich anzuführen. Aber bis zum gewissen Grad ist es für dich ja Tabula Rasa. Du als neuer Head Coach übernimmst eine neue Mannschaft, in deren Zusammenstellung du natürlich schon eingebunden bist. Aber wenn es dann in Richtung Camp geht, wenn es dann in Richtung Einstudieren der Breakout-Varianten geht und dergleichen, wenn es dann gilt, die Vorchecks und Traps und dergleichen zu entwickeln. Wo stehst du da? Was ist deine, ich nenne es auch ein klein wenig überhöht, Vision für die 99ers? Was ist dein Wunsch, welche Art Eishockey gespielt werden soll?
Man, ich glaube, ich habe jetzt das Spiel 1 und wir werden natürlich die Finalspiele vom Fernseher weiterhin anschauen. Ich glaube, das, was jetzt das, und um die ganzen, sind sehr Gegner mittlerweile, richtige Gegner. Das ist schon, was man im Finale sieht. Das ist schon so, und ich glaube, das ist halt einfach, wie man Eishockey heutzutage spielt. Und du hast die ganzen Floskeln weggenommen.
Entschuldigung.
Überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, dass eben die zwei Finalisten das Eishockey spielen, wie man heutzutage Eishockey spielen muss, oder wie sie, ja, wie man das sehen sollte, glaube ich, als junger Trainer. Auch wir werden ja ausgebildet und auch wir werden und beschäftigen uns mit dem Eishockey. Und ich glaube, das ist so generell ein Trend, das nicht aufzuhalten ist. Ja? Viel schneller nach vorne spielen. Beim Fußball sagt man immer ein hohes Gegenpressing. Das ist genau beim Eishockey ist genau das Gleiche. Die Wörter werden natürlich in der Kabine nicht verwenden mit Gegenpressing, aber so kann man sich das vorstellen. Und in erster Linie die Mannschaft, ja, du kriegst ja gewisse Spielertypen. Ich glaube, das Spiel ohne Scheibe ist das Wichtigste, weil das braucht man gar nicht drin. Weil so oft hat ja der Spieler die Scheibe nicht am Schläger. Deswegen ist das Spiel ohne Scheibe das Wichtigste. Und das muss natürlich so wenig Zeit und Raum wie möglich. Da erzähle ich aber nichts Neues. Das wird halt eben, wir sind mit Hochdruck dran, die Mannschaft fertigzustellen. Und dann, auch das wird dann ausschlaggebend sein, inwiefern wir dann mit der Scheibe spielen. Da unterscheiden sich schon viele Mannschaften, ob die mit Backpossession spielen oder ob die ja, mehr auf Transition gehen. Und das wird sich dann herausstellen, wenn das Team vollständig ist.
Jetzt ist es eine relativ spannende Zeit, auch was von außen, nennen Sie es mal, rein interpretiert wird. Also gefühlt ist jeder Spieler in der Liga, der aktuell nirgendwo unter Vertrag steht, schon mit den 99ers in Verbindung gebracht worden. Und jeder soll dort schon unterschrieben haben oder nicht. Ein paar Neuzugänge sind verkündet worden. Bin mir sicher, dass relativ viele dann auch mit Saisonende dann publik werden. Aber was ist aktuell die Prioritätenliste? Es fehlt beispielsweise noch der Einser-Torhüter, der noch nicht bekannt gegeben worden ist. Ich glaube, es gibt in deinem Coaching-Staff auch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gewickelt bin, noch keine Assistant, noch kein Torhüter-Trainer. Was ist so aktuell für dich prioritär? Soweit du Einblick geben darfst.
Es ist auch frei. Ich weiß ja, was in meinem Kopf ist. Und es ist natürlich, es ist immer so ein fließender Übergang, aber Fakt ist jetzt schon auch, dass man zumindest, wir sind im Hochdruck dran, jetzt dann auch das Trainerteam fertigzustellen, ganz einfach. Und auch das ist, glaube ich, nichts anderes als für mich ist gehört. Natürlich sind wir jetzt dann auch mit Golik-Trainer in Kontakt, weil ich schon haben will, und das will auch der Philipp Binter und das will auch der Herbert Jährig. Das soll schon so professionell wie möglich ablaufen. Und wenn jetzt ein Damen-Trainer, der soll schon bei den Damen mitsprechen und seine Expertise eingeben. Deswegen, wenn du mir jetzt über die Prioritätenliste fragst, dann ist es genau das.
Was auch spannend ist bei den 99ers, da ist auch an der Basis immer wieder gute Arbeit geleistet worden mit der Steirischen Eishockey-Akademie, mit Gerd Grober, arbeitet da hat einer der klügsten Menschen in Eishockey Österreich auch da wirklich so Grassroots-Arbeit geleistet und reingesteckt. Inwieweit ist Ausbildung in der Steiermark und war ja bei dir dann letztlich auch so ein Thema, das dir am Herzen liegt, ein Thema, das unter deiner Ägide und der von Philipp Hinter forciert werden soll. Vor allem, wenn man auch bedenkt, wie viele Nachwuchstitel Philipp Hinter in seiner Funktion dieses Jahr als Nachwuchschef beim VSV auch tatsächlich mit nach Graz bringt.
Das wird auch das, man muss man sich natürlich dann vor Ort anschauen. Ne? Es ist unfassbar gut, dass wir Akademie haben. Auch den Gerd Gruber kenne ich schon lange. Ziel ist es immer, vor allem Grazer und Steirer in die erste Mannschaft zu bringen, weil dann die Identität und die Bindung zu einem Club dann noch mehr ist und und das wird auch das Ziel sein. Inwiefern es möglich ist, gleich im ersten Jahr Spieler einzusetzen, es gibt garantiert ein paar, die das Zeug dazu haben, und das werden wir uns anschauen. Ich kann nur sagen, die Tür werden wir denen garantiert alle aufmachen. Und durchgehen müssen sie aber selbst. Und es wird garantiert die Möglichkeit geben, für die jungen Spieler sich durchzusetzen. Aber das konnte ich nicht für die machen. Und das müssen sie machen.
Gab eine spannende Frage an dich, und die würde ich ganz gerne 1:1 zitieren. Und da geht es auch um das Scouting der 99ers und dass man sich dann vermehrt auf schon Liga-bekannte Kräfte bei den bisherigen Verpflichtungen konzentriert hat. Bin mir sicher, da kommen dann auch noch welche von außen. Aber diese Frage lautet wie folgt: Wie man sich das als Außenstehender vorstellen kann, was und wer, muss ja nicht unbedingt ein konkreter Name sein, sondern eventuell ein Typ, Spieler, gesichtet wurde, beziehungsweise warum man sich schlussendlich doch für, Klammer, bisher ausschließlich ligabekannte Spieler entschieden hat. Wie funktioniert dieser Prozess?
So, also dieser Prozess, das ist ja, was wir da versuchen, auf die Beine zu stellen. Das hat ja mit einer normalen Offseason überhaupt nichts zu tun. Da wird ja wirklich, der Präsident ist gewechselt. Da wird ja eine ganz, und da wird ein anderer Wind und dann wird er jährlich kommen. Das muss aber jeder verstehen. So, das heißt, du brauchst 16, 17, ich weiß nicht, am Ende, neue Spieler. Ja, da muss man sich ja schon auf den Kopf greifen, wenn man sich nicht zumindest einmal in der Liga umschaut, die Spieler, die die Liga kennen, weil das wird eine Mammutaufgabe. Vor allem, ich weiß nicht, ob jedes Mal die Mannschaft gewinnt, die teuerste Mannschaft hat, und die werden wir nicht haben. Wir werden absolut alles tun dafür, und ich glaube schon, dass und jeder kennt ja Herbert Vision. Und die teilen wir alle. Ne? Wir sind hoch motiviert, wir wollen alles machen. Nur eins ist auch klar, wir werden dann natürlich nicht 18 Spieler wollen, die Liga nicht kennen, die vielleicht Graz nicht kennen, die Stadion nicht kennen. Wir sind alles so kleine Faktoren, das sind alles die letzten paar Prozent, die es dann vielleicht morgen, okay, bin ich schon ready im November oder schaffe ich das schon ab 20. September, was absolutes Ziel ist. Und wir wollen da unfassbar angreifen. Wir werden ja trotzdem nicht 18 Spieler von einer Liga holen. Und ich weiß, in dem Bezug hat sich ja Österreich nicht geändert. Tun wir zuerst einmal jammern und kritisieren. Das ist einmal das Leichteste. Aber eins ist auch klar, dass man wäre, glaube ich, nicht gut beraten, jeden Spieler aus irgendeiner Liga zu holen. Und dann weiter. Und was ist denn dann besser? Und deswegen wollen wir, das ist schon durchdacht. Und wenn es dann, natürlich, man spricht, ne? Welches Center will ich haben? Welche Außen will ich haben? Welches Eishockey will ich spielen? Man sieht auch jetzt, ne, in der Finalserie, die sind alle die haben einen unfassbaren Speed, alle beide Mannschaften haben einen unfassbaren Speed, haben trotzdem die körperliche Komponente, eine Mannschaft vielleicht mehr wie die andere. Aber trotzdem tun sich die zwei Mannschaften von ihren Tugenden, von ihren Stärken, die tun sie nicht viel. Und deswegen ist die Finalserie auch so spannend. Und das wird in Linz passieren, das wird überall. Jeder sucht so ihre Spielertypen aus, und auch das tun wir. Wir haben ganz klare Profile. Dann geht's auch vielleicht ein paar mehr Erfahrung, brauchen wir einen jüngeren Import, eine Chance, aber auch da muss es passen. Ne? Es ist wichtig, ist er linker oder rechter? Das ist am Ende des Tages alles wichtig. Aber dass wir kritisiert werden oder dass es Kritik gibt, dass man Spielern aus der Liga holt, die verstehe ich jetzt nicht ganz. Einfach unter dem Hintergrund, dass man auch bei so einer kompletten nagelneuen Mannschaft einfach versucht, auch Spieler zu holen, die Liga kennen, die Schiris kennen, die auswärtigen Stadien kennen. Könnte jetzt noch weiter ganz viel philosophieren, aber ich glaube, ich weiß, oder man weiß, was ich meine.
Und bei dieser Transferpolitik spielt ein Spieler natürlich eine große Rolle, weil er die letzten Wochen auch immer wieder Gesprächsthema war, als Graz den Transfer von Lukas Audum verkündet hat. Ich persönlich habe damit nie ein Problem gehabt. Andere interpretieren da rein, dass es unsportlich wäre, jemand, der in den Playoffs ist, dann schon als Neuzugang zu verkünden. Oliver Piloni hat dann auch entsprechend darauf reagiert. Und habe es gestern auch auf Sendung gesagt, alles, was Lukas Audum seither getan hat, ist Punkte produzieren. Also ihm selber merkt man nichts an. Und für ihn persönlich freue ich mich, dass er künftig auch Teil dieses neuen Projekts beziehungsweise Österreicher Stamms sein wird, der in Graz aufgebaut wird. Und weil viele auch so ein klein wenig von Königstransfer gesprochen haben, ihn an die Mur zu lotsen, muss ich nochmal ausholen, weil Raphael Herburger dieser Tage in einer kleinen Zeitung über ihn gesagt hat, für ihn ist Lukas Audum der talentierteste Österreicher in der Liga. Wenn man so jemanden verpflichten kann, ist das schon mal ein Ausrufezeichen und wird der Mannschaft spielerisch dann auch sicher weiterhelfen. Wie weit oben in eurer Prioritätenliste war Lukas Audum?
Ja, ganz oben. Brauchen wir auch nicht sprechen. Aber auch da, sieht man ja wieder, ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Fakt ist, in Graz ist was entstehen, wir versuchen was aufzubauen. Ohne einen Herbert wäre das nicht möglich. Dass der nicht der Kieselsteiner spielt, ist auch klar. Wir wollen einfach, ich konnte den Raphael Herburger nur recht geben. Das ist auch für mich, aber eins ist auch klar, es hat ja überhaupt keinen Sinn, so einen Spieler wie ihn zu holen und dann auch nichts mehr zu machen. Und um das geht's. Und Graz soll eine Eishockey-Stadt werden, mit unfassbaren Ehrgeiz, mit viel harter Arbeit, und das kann ich versprechen, dass das passieren wird. Und das geht natürlich nur, wenn wir alle zusammenhalten und wenn man einen Präsidenten hat, der unfassbar eine gute Vision hat.
Insofern ist es spannend, was die Saison bringen wird, und es ist auch klar, dass viel Arbeit auf dich, auf den Trainerstab, auch auf das Management wartet, eine Mannschaft de facto from scratch, wie man im Englischen so schön sagt, auch zu bauen und die dann als Cohesive Unit aufs Eis zu bringen. Und mir ist auch völlig bewusst, wir führen dieses Gespräch im April. Losgehen tut es dann im September und wirklich abgerechnet wird dann im Februar, also letztlich in 10 Monaten, wo unfassbar viel passieren kann. Aber Stand jetzt, wie würdest du versuchen, Erfolg zu definieren? Was muss in der kommenden Spielzeit für dich passieren? Und ich kenne dich als unfassbaren Ehrgeizler und kriege dich auch immer wieder so beschrieben. Auch deswegen bist du wahrscheinlich der richtige Mann für diesen Job. Aber was muss in der kommenden Saison passieren, dass du für dich sagst, das ist ein guter erster Schritt, das kann man als Erfolg bezeichnen?
Boah, ich könnte jetzt so viel faseln.
Ja, her damit.
Ich könnte jetzt so viel sprechen. Na, eins ist auch klar. Wir wollen viele Spiele gewinnen. aber weißt du was, das wollen die anderen 12 Mannschaften auch noch. Wir wollen das Stadion wieder füllen. Wir wollen auch Graz wieder zurück auf die Map bringen. Und was immer das bedeutet. Sonnige Fragen, man, du bist ja auch schon jetzt lang dabei. Und ich weiß, ich hätte das gern. Ja. Was ist Erfolg? Am Ende sind wir noch immer im Profisport und da gibt es eine Tabelle. Als Trainer wirst du auch da gemessen und das ist mir vollkommen klar. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wir wollen so weit es geht kommen. Wir wissen komplett, wie hart die Aufgabe ist, das wissen wir. Wir arbeiten jeden Tag daran, das zu machen. Ich meine, eins ist auch klar. Ein Umbruch und ein Neustart ist schon öfter ausgerufen worden in Graz. Und das wissen wir auch. Und trotzdem glaube ich, dass das jetzt mehr Substanz hat. Das glaube ich schon. Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein, was immer das bedeutet, Martin. Ich hoffe, du kannst mit so einer Antwort leben.
Ich definitiv. Ich hoffe auch die vielen Fans und Interessierten. Ist ein wunderbares Schlusswort. Wir sind tatsächlich innerhalb der gesetzten Zeit auch geblieben. Deswegen möchte ich da erst einmal alles Gute für die Aufgabe mit dem DEB-Team wünschen. Alles Gute, was die Familie anbelangt und die Ankunft des zweiten kleinen Wunders. Und auch alles Gute für diese Aufgabe in Graz. Freue mich sehr, wenn dieser Eishockey-Standort auch wieder die Aufwertung erfährt, die er verdient hat, wenn es wieder einen Player gibt in der Murstadt. Und freut mich noch viel mehr, dass du da leitend tätig sein wirst. Schön, dich wieder in der Liga zu haben. Und wie gesagt, wünsche dir alles Gute für die Aufgaben. Wir sehen uns dann spätestens im September.
Vielen Dank, Martin. Win today, Hockey,
O'Clock. Dir gefällt Win Today Hockey O'Clock? Dir geht es damit wie über 35.000 Menschen, die Win Today Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey Talk über die Win Today Ice Hockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Win Today Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang.
Win Today Hockey O'Clock.
Was für ein Unterschied 12 Monate doch machen können. Vor einem Jahr ist an dieser Stelle bei Win Today Hockey O'Clock schon Rede und Antwort gestanden, hat eine unerwartet schlechte Saison des HC Postertal aufgearbeitet. Dieses Jahr kommt er wieder, um über eine höchst erfreuliche Saison des HC Postertal zu sprechen. Die beste seit Liga-Zugehörigkeit. Deswegen freut es mich umso mehr, Patrick Bohner, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um die zurückliegenden Monate zu sezieren.
Vielen Dank, danke für die Einladung, freut mich dabei zu sein.
Patrick, inhaltlich habe ich es eh schon angesprochen, ist es von die Pre-Playoffs um ein Pünktchen verpassen bis ins Halbfinale gegangen. Das ist ein Riesenunterschied, aber wie ist es auch emotional für dich, mit diesem Erfolgserlebnis dann die Saison jetzt aufzuarbeiten und zu analysieren?
Ja, klar, ich glaube, es ist ein Resultat, was wir uns zwar erwünscht haben, aber nicht erwartet haben. Ich denke, wir hatten eine gute Mannschaft auf dem Papier, konnten das aber sicherlich unterm Jahr nicht auf dem Eis bringen. Wir hatten viele Auf und Abs. Deswegen denke ich, die Steigerung, die Leistungssteigerung in den Playoffs macht umso mehr Freude. Man hat viele, wie soll ich sagen, es sind viele Dinge passiert, die einen recht geben, so wie Entscheidungen, Personalentscheidungen, Spielerverpflichtungen, und das logisch freut einen umso mehr. Und wie gesagt, der vierte Platz oder der Halbfinaleinzug, das ist logisch eine große Genugtuung für die ganze Eishockey-Stadt Brumig.
Jetzt bist du jemand, der relativ schonungslos auch mit sich selber immer ins Gericht geht. Das durften die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle vergangenes Jahr schon lernen, und das Lernen ist so ein klein wenig auch das Stichwort, weil jede Saison natürlich auch neue Learnings mit sich bringt. Was war für dich die größte Erkenntnis oder das größte Lernen in dieser Saison?
Ich denke, wir hatten ja voriges Jahr schon gesagt, dass wir mehr auf Europa erfahrene Spieler bauen wollten. Das haben wir gemacht. Ich denke, das war sicherlich eines der Erfolgsziele oder es war ein Erfolg, denke ich, was uns zum Erfolg gebracht hat. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch kritisch mit uns selber. Ich denke, wir können viele Sachen immer noch besser machen. Und wir werden das jetzt ganz klar analysieren und versuchen es dann auch auf nächstes Jahr wieder einen Schritt mehr umzusetzen. Wir wissen ja, wir sind erst 3 Jahre in der Liga. Wir müssen lernen. Wir sind noch, das ist alles Neuland für uns. Und wir bleiben nach wie vor die Underdogs. Und wie gesagt, wir versuchen zu lernen Jahr für Jahr und uns zu verbessern.
Wir sind jetzt circa 2 Wochen nach dem Saisonende des HC Postertal unterwegs beziehungsweise angekommen. Nehmt die Hörerinnen und Hörer mal mit, wo der HCP gerade in diesem Analyseprozess steht, wie lange der noch anberaumt ist, was jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir versuchen jetzt alles langsam aufzuarbeiten. Wir haben die Exit-Meetings mit den Spielern, mit den einheimischen Spielern, mit den ausländischen Spielern jetzt alle beendet. Wir werden die nächsten Tage uns mit dem Verein, mit dem Vorstand, werden wir uns zusammensetzen, um die neuen Ziele auszumachen, das Budget nochmal auszuarbeiten für die nächste Saison. Und von dort aus werden wir uns dann bewegen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht schon aktiv sind für die neue Saison. Wir führen schon Gespräche speziell mit Einheimischen, mit den Gastarbeitern, die wir gerne wieder zurück hätten nächstes Jahr. Und logischerweise die größte Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen, ist die Trainerfrage, die wir einfach so schnell wie möglich besetzen möchten.
Da waren schon extrem viele spannende Dinge drinnen, bei denen ich auch ansetzen möchte. Muss auch dir sagen, dass ich viele interessierte Hörerinnen und Hörer hatte, die Fragen an dich gestellt haben. Weiß gar nicht, ob wir in den 20, 30 Minuten, die wir uns anberaumt haben, überhaupt alle unterbekommen. Das zeigt einfach nur mal wieder, wie populär Eishockey in Bruneck im Postertal ist, wie viel Wissensdurst auch herrscht. Und das hat sicher auch mit dieser Euphorie zu tun, die letzten Wochen über, auch über den Playoff-Run entstanden ist. Und da hast du was ganz Spannendes angesprochen, dass man jetzt mal das Budget absprechen muss. Und jetzt würde ich von außen naiv meinen, Erfolg macht sexy. Das ist im Sport öfter als nicht der Fall. Schlägt sich der Playoff-Erfolg auch in einem höheren Budget nieder? Oder lässt sich das noch nicht sagen, wohin sich das Budget entwickelt?
Ja, das lässt sich noch nicht genau sagen. Klarerweise, wir haben auch Spesen. Also es ist nicht alles verdientes Geld, was man von den Zuschauern logischerweise. Wir haben Prämien zu bezahlen. Wir wissen ja, dass seit letztem Jahr das neue Steuergesetz in Italien ist für die Sportvereine. Logischerweise, wir wussten am Anfang vom Jahr nicht genau, was mir entgegengehen. Uns wird immer mehr bewusst oder wir spüren es immer mehr, was das bedeutet. Und ich muss sagen, ja, das Steuersystem, was in Italien seit letzten Jahren eingetroffen ist, das schmerzt logischerweise, weil es eigentlich mehr geworden ist, als wir uns erwartet haben. Deswegen, das wird sicherlich für nächstes Jahr und für die nächsten Jahre in der Budgetplanung ein großes Thema sein. Und ja, wir müssen es einplanen, auf jeden Fall.
Die zweite Sache, die du schon ein klein wenig angerissen hast, die natürlich extrem spannend ist und von der so viel abhängt, ist die Personalie des Headcoaches. Es gab auch heuer wieder einen Trainerwechsel während der Saison. Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Kaspar Wurgenen, der das Team zur Saisonmitte vom Assistant Coach weg als Headcoach übernommen hatte, nach Finnland zurückkehren wird, dort Headcoach in der zweiten Leistungsklasse wird. Und jetzt kursieren schon die ersten Namen und da ist unter anderem auch Raimo Helminen mit dabei, der den HC Pustertal in der Premierensaison gleich in die Playoffs geführt hat. Ist das ein Gerücht, das du gleich zerstreuen kannst oder ist Raimo Helminen in der Tat auf der Kandidatenliste, was die Headcoaches anbelangt?
Ja, jetzt Namen werde ich jetzt keine machen, logischerweise. Es sind mehr, also wir haben einen weiteren Kreis von Trainerkandidaten, die wir jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Wir wissen ja, wir hatten die letzten 2-3 Jahre nicht ein glückliches Händchen mit den Trainern aus Eigenverschulden, aus anderen Gründen, die wir wissen. Deswegen, wir möchten da wirklich versuchen, mal ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Und so. Deswegen, wir werden uns sicherlich hier Zeit lassen, um die richtige Entscheidung auch für die Zukunft dann zu treffen.
Dann lass es mich vielleicht anders fragen. Welche Qualität ist besonders wichtig bei der Trainersuche, nach der ihr auch sucht, um diese Kontinuität zu gewährleisten? Weißt du, das ist extrem komplex und ob sowas passt, kann es sehr lange dauern, aber welches Softskill, welches Skill ist dir beim kommenden Trainer besonders wichtig?
Ich denke, die heutzutage, wir wissen, die Einstellung der Spieler hat sich geändert grundsätzlich. Ich denke, man braucht keinen Oldschool-Trainer mehr. Das ist vorbei. Also wir sehen ja auch bei den anderen Vereinen wie Linz, die setzen oder Feldkirch, die setzen einfach auf jüngere Trainer, auf moderne Trainer mit einer anderen Mentalität, die auch die jungen Spieler, die heutzutage einfach anders denken, auch verstehen und das unterstützen. Also sicherlich, das ist sicher ein Kriterium, das für uns wichtig ist und das, was wir auch logischerweise suchen. Deswegen, ich denke, ein moderner Trainer mit einer modernen Mentalität, das wäre wünschenswert.
Jetzt war es relativ spannend, nach Semifinale 4 durfte ich noch im Go West in der tollen Stadionbar ein klein wenig mit Fans, Interessierten und Beobachtern plaudern. Wir haben dann alle so ein klein wenig seziert und rausgearbeitet, was denn irgendwie so auch wichtige Positionen sind und haben natürlich gesagt, der Headcoach wird wahrscheinlich die wichtigste Personalie sein und sind dann aber relativ rasch bei den Torhütern angelangt. Und in einem Gespräch ist so rausgekommen von einem sehr involvierten Beobachter, ja, es gibt wahrscheinlich zwei gute 1B-Torhüter, oder es gab zwei gute 1B-Torhüter mit Jacob Smith und mit Andreas Bernard, aber der vielspielende, tatsächliche 1er vermutlich nicht. Inwieweit kannst du jetzt schon sagen, dass sie auf der Torhüterposition was verändern wird, oder wird alles gleich bleiben?
Ja, auch hier, ich denke, es ist zu früh, hier noch eine Entscheidung zu treffen. Ich denke, unsere Torhüter haben ihren Job gut gemacht. Wir wurden stark kritisiert am Anfang vom Jahr. Ich denke, zu Unrecht. Ich bin zwar froh für unsere zwei Torhüter, die ihre Leistungen eigentlich so gut wie immer auf dem Eis gebracht haben. Also deswegen, ich denke einfach, die Trainerfrage, die Trainerentscheidung ist eigentlich jetzt die wichtigste Frage, die wir haben. Das werden wir dann zusammen, sobald wir den neuen Trainer haben, mit unserem Goalie-Coach Thomas Dragus, werden wir uns zusammensitzen und werden es dann auch ganz klar analysieren und dann eine Entscheidung treffen, in welche Richtung es geht. Aber ich denke, dass die Torhüter haben ihren Job mehr als wie gut gemacht und deswegen sind wir auch in den Playoff bis zum Halbfinale gekommen. Deswegen, ich denke, da gibt es nicht viel zu kritisieren.
Diesbezüglich hat mich eine sehr interessante Frage erreicht. Ich stelle sie da mal so, wie sie geschrieben wurde und möchte dann noch was ergänzen. Die Frage lautete, deine Einschätzung zur Serie gegen den KAC und was der HC Pustertal brauchen würde, um gegen so eine Mannschaft bestehen zu können. Und ich glaube, es war vor Semifinale 4, als wir aus der KAC-Datenbank die Expected Goals zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und per Expected Goals wäre es in den ersten drei Spielen der Serie so gewesen, dass Klagenfurt, glaube ich, hoffe, ich zitiere es einigermaßen richtig aus dem Kopf, circa 7,5 Tore erzielt haben sollte. Es waren dann 14 und dass der HCP circa 8,2 Tore erzielt haben sollte. Und es waren aber nur deren 4. Also da merkt man dann schon auch, was irgendwie Lucky Bounces und dergleichen ausmachen können. Mit dem im Hinterkopf, was hätte es trotzdem bedurft, um gegen den KAC bestehen zu können, aus deiner Sicht?
Wie wir schon gesprochen haben, wenn wir uns im Stadion gesehen haben, ich denke, dass das 4-0, das schmerzt logischerweise, weil ich glaube, das widerspiegelt nicht den Spielverlauf von allen 4 Spielen. Ja, klar, wir haben das erste Spiel in Klagenfurt klar verloren. Denke ich aber auch dort, die erste Hälfte vom Spiel oder das erste Drittel, eineinhalb Drittel, wir waren ebenbürtig und hatten auch die besseren Chancen. Logischerweise gegen Mannschaften wie Klagenfurt, man darf sich null Fehler erlauben, weil sie sind einfach sehr stark im Umschaltspiel und wie du schon gesagt hast, sie nutzen jede Chance, das, was wir nicht imstande waren, und die Special Teams alleine, die reichen nicht und die waren auch nicht auf dem Niveau, wie in der Serie gegen Fehl war und unter dem Jahr, und deswegen denke ich, auch dieses Resultat, das 5 gegen 5 war sicher ein Thema, was uns heuer ein bisschen beschäftigt hat. Wir haben eindeutig zu wenig Tore geschossen in diesem Spielverlauf und deswegen glaube ich, gegen Mannschaften wie Klagenfurt, wenn man dort nicht auf dem Top-Niveau ist und diese Chance nutzt, dann hat man einfach keine Chance.
Was auch spannend ist in der Offseason, du hast es schon angesprochen, dass man erste Gespräche mit Gastarbeitern, Legionären auch führt. Von der vergangenen auf diese Saison ist genau ein einziger Import übergeblieben mit Wyatt Eggy. Im Wissen, dass Verhandlungen geführt werden, erst noch geführt werden, inwieweit kannst du jetzt schon sagen, dass es am Importsektor mehr Kontinuität geben wird als in der Vorsaison? Lässt sich das jetzt schon sagen?
Ja, ich denke, der eine oder andere wird sicher hier bleiben. Wir werden versuchen, so den Stamm der Spieler einheimisch wie auch von den Ausländern zu halten. Man weiß ja selber, es gibt viele Komponenten und viele Themen, warum ein Spieler bleibt und nicht bleibt. Es gibt Verhandlungen, es gibt Angebote von anderen Vereinen. Also es muss einfach alles zusammenstimmen. Aber sicherlich werden wir versuchen, den Stamm der Mannschaft so beizubehalten, wie wir hatten, falls es uns möglich ist und das und auch budgettechnisch uns das erlaubt. Also das müssen wir auch schon berücksichtigen.
Was auffallend war beim HC Pustertal, und das war dann in den Playoffs nicht immer sichtbar, aber es hat sich dann vielleicht das eine oder andere Mal auch während der Regular Season geäußert. Man hat sehr viele erfahrene Legionäre geholt, aber eben auch viele Legionäre, die auf der falschen Seite der 30 daheim sind. Rick Schofield ist 36, Zach Sill ist 35, Jason Akerson ist 33, Ryan Stanton ist 34. Inwieweit wird auch mit der nächsten Welle an Engagements, neuen Engagements versucht, junges, frisches Blut in diesen Kader zu bringen?
Ja, 100%. Es ist sicher ein Thema, um die Mannschaft zu verjüngern. Das ist, wie gesagt, das werden wir probieren, das werden wir auch machen, bin ich überzeugt. Klar, erfahrene Spieler sind wichtig in der Mannschaft, aber das darf nicht zu viele sein. Ich denke, das ist sicher auch ein Thema, das wir dann grundsätzlich besprechen müssen und analysieren müssen. Ja, sie haben uns viel Erfahrung gebracht. Wir haben es gebraucht nach der verkorksten Saison vom letzten Jahr. Wir mussten auf Nummer sicher gehen und wir werden heuer sicherlich auch ein bisschen Risiko eingehen müssen, wenn man junge Spieler holt, weil man einfach nicht weiß, welche Qualität sie haben und ob sie ihre Qualität auch umsetzen können. Aber sicherlich wird die Mannschaft verjüngern werden.
Von wem
lässt du dich...
Das kann ich schon so sagen.
Okay, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Aber von wem lässt du dich beraten, beziehungsweise wie sieht auch dieser Scouting-Prozess aus? Holt man sich da externe Angebote rein und sondiert die? Oder bist du selber aktiv auf der Suche nach Spielern? Wie verläuft dieser Scouting-Prozess, nenne ich es jetzt mal, beim HC Pustertal?
Ja, wir haben die sportliche Leitung. Ich bin zwar an der Spitze, aber wir haben mehrere Leute involviert in diesen ganzen Konstrukt. Wir haben Ex-Spieler, wir haben Scouts und so weiter und Kontakte überall mit Ex-Mitspieler und dann, wenn man Spieler bekommt von Agenten oder auch selber ausfindig macht, dann schaut man einfach, mit wem sie gespielt haben, wer waren die Trainer, man versucht einfach die ganzen Kontakte, die man sich in die Jahre als Spieler und jetzt auch als Funktionär aufgebaut hat, versucht man da diese Leute anzurufen und eine ehrliche Antwort zu bekommen. Was nicht immer der Fall ist, aber man versucht es halt so rauszuhören, dass das auch dann stimmt und in der Hoffnung, dass die dann auch diese Leistung bringen, die man sich erwartet.
Du machst diesen Job jetzt nicht das erste Jahr. Dementsprechend die Frage, wie ausgeprägt ist dein Bullshit-Radar mittlerweile, wenn du ein Angebot bekommst, das sich, keine Ahnung, zu gut anhört, dass das wahr sein könnte, oder wenn dir versucht wird, einen Spieler unterzujubeln, der aber nicht den Qualitätskriterien des HC Pustertal entspricht, wie sehr bist du da mittlerweile auf der Hut, oder wie viel lernt man oder wie schnell lernt man in diesem Business, was echt ist und wo man lieber die Finger davon lässt?
Ja, das ist schon klar. Also man hat ja, man lernt, man, umso länger man dabei ist, hat man umso mehr Erfahrung. Man, wenn gewisse Spieler mit gewissen Curriculums angeboten werden, logischerweise wird man ein bisschen stutzig, dann denkt man, warum wird der uns angeboten, was ist da faul? Man informiert sich links und rechts und meistens findet man auch heraus, wo ist der Haken oder auch nicht. Also muss nicht immer sein, aber oft ist schon so, dass man, dass es dann Probleme gibt in einer Art und Weise, oder es Probleme gegeben hat, die ja nicht immer wieder vorkommen müssen oder sollen. Deswegen, da sind dann die Kontakte wichtig, um wirklich zu verstehen und zu wissen, was ist passiert, warum und wieso. Deswegen, wie gesagt, die Kontakte sind einfach das Wichtigste beim Spielerrecruiting. Deswegen, ja.
Ich habe noch zwei Fragen für dich zum Ausklang dieses Gesprächs und wir bleiben exakt innerhalb der uns gesetzten, vorgenommenen Zeit. Eine Frage, die mich von einem Hörer, einer Hörerin erreicht hat, die da lautet: Wie sieht die Zukunft des Farmteam-Abkommens mit Sterzing aus? Der Austausch von Spielern findet ja kaum statt und wenn, dann nur nach unten und nicht nach oben.
Ja, ich meine, wir haben diese Farmteams, wir haben das Farmteam mit Sterzing, wir haben ein Farmteam in der dritten Liga mit Brixen. Das auf Papier sieht es immer alles leicht aus, logischerweise. Wir werden das sicherlich ausbauen, wir werden das sicherlich versuchen, ein bisschen professioneller zu gestalten. Es hängt einfach viel zusammen. Ich meine, wenn man gewinnt, wenn man erfolgreich ist, dann ist es auch viel leichter, einen Spieler einzubauen und einen Spieler von unten nach oben zu holen. Wenn man nicht gewinnt, so wie heuer, wo man einfach die Saison ein Auf und Ab war, wo man dann wieder gut gespielt haben, wieder schlecht gespielt haben, wieder Verletzte hatten, weniger Verletzte, dann wird es einfach schwierig. Denn der Trainer ist unter Druck. Er traut sich nicht, gewisse Spiele einzusetzen, weil man halt gewinnen will und soll, was nicht immer so der Fall ist, aber trotzdem, jeder Trainer will gewinnen. Und dann geht er halt auf Nummer sicher und spielt mit den Spielern, in denen er vertraut und wo er hofft eben, dass man die Spiele gewinnt. Das ist sicher eine Aufgabe von mir und vom Rest der sportlichen Leitung, das ein bisschen zu professioneller zu gestalten und den Spielern mehr die Chance und die Möglichkeit geben, in die Eisliga reinzuschnuppern und auch Erfahrung zu sammeln. Aber wie gesagt, das muss von uns kommen, das muss von der sportlichen Seite kommen. Und man muss auch dem Trainer dann dementsprechend eben die Aufgabe geben, dieses Spiel einzusetzen. Und das muss er dann auch befolgen.
Ich glaube, es gibt wenige Leute in der Liga, die Eishockey so leben wie du, auch so wirklich 24-7 den Sport leben, atmen, essen, schlafen. Also jetzt auch mit der Offseason, die für die Fans natürlich sehr ruhig wird, für dich als Sportdirektor und dein Team mit die intensivste Phase. Wo sind Pausen? Gibt's auch mal Phasen, wo der Sportdirektor Patrick Bohner einfach nur zum, keine Ahnung, Urlauber Patrick Bohner wird?
Jetzt sicherlich nicht. Jetzt ist die strengste Zeit. Schon seit Wochen. Jetzt muss man eben, wie gesagt, an der neuen Mannschaft basteln. Man ist täglich am Telefon. Man bekommt täglich neue Spieler angeboten. Man muss wirklich jetzt die ganze Hausarbeit machen für die Vorbereitung. Ich denke, sobald die Mannschaft mal steht, dann kommt eigentlich die feine Zeit dafür einen Sportdirektor, der sich mal ein bisschen zurücklehnen kann und ein bisschen Urlaub genießen kann, aber jetzt sicherlich nicht. Also jetzt ist die strengste Zeit. Jetzt müssen wir Gas geben, jetzt darf man keine Zeit verlieren, jetzt muss man gut überlegen, man muss gut scouten, man muss Video schauen, man muss alles möglich unternehmen, um keine Fehler zu machen für die neue Saison. Und ja, deswegen, ja, man hofft immer, die Mannschaft so schnell wie möglich zusammen haben, um wie gesagt dann auch ein bisschen Pause zu bekommen und das ein bisschen abzuschalten vom Eishockey.
Da wünsche ich dir und dem Team alles Gute bei diesem Unterfangen. Vielen lieben Dank fürs Rede und Antwort stehen. Freue mich jetzt schon auf eine tolle Saison des HC Pustertal 2024-25.
Danke, danke nochmal für die Einladung und alles Gute für die Zukunft.
Win today, Hockey, Oklahoma.
Zum Staffelfinale geht der Win Today Hockey O'Clock Podcast noch einmal auf Tour. Am Sonntag, dem 28. April 2024, gastiert dein Lieblingspodcast anlässlich der Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft der Division 1b in Klagenfurt. Im VIP-Bereich der Heidi Horten Arena gibt es bei gratis Verpflegung und Getränken unter anderem Anna Meixner, Terry Hornig und viele weitere Gäste, die bei hochkarätigem Hockey Talk zur Verfügung stehen. Unter den ersten 10 verbindlichen Anmeldungen für die limitierte Gästeliste verlose ich zudem 5x2 VIP-Karten für Spiele der Frauenweltmeisterschaft und 5 exklusive Win Today Hockey O'Clock Trikots. Melde dich jetzt via formloser Mail für die Gästeliste an unter hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Hockey O'Clock on Tour in Klagenfurt. Wir sehen uns am 28. April 2024.
Win today, Hockey O'Clock.
Durch Männer wie ihn ist es möglich, dass sich von September bis April noch mehr Menschen mit dem Eishockeysport als ohnehin schon beschäftigen. Eigentlich ist er genau genommen dafür verantwortlich, dass in Vorarlberg Eishockey 12 Monate im Jahr Gesprächsthema ist. Er ist im Westen die Speerspitze der schreibenden Zunft. Jede große investigative Story im Eishockeysport ist bei ihm durch die Finger gegangen. Deswegen freut es mich extrem, dass wir nach dem Spieler, dem Trainer und dem Sportdirektor auch in dieser Folge von Winterday Hockey O'Clock eine vierte Facette des Businesses abdecken. Es ist Hannes Meyer von der Neue Vorarlberger Tageszeitung, der sich in der Winterday Hockey O'Clock Leitung befindet. Und Hannes, freue mich erstmal sehr, dass du da ein klein wenig Zeit nimmst, um im Debrief und auch Ausblick ein wenig über die BMA Pioneers Vorarlberg zu sprechen.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne da.
Hannes, das Kuriose ist, zwei Vorarlberger, das gab es an dieser Stelle im Podcast schon des Öfteren, die auch wieder versuchen, sich der Hochsprache anzunähern. Bei dir weiß ich, dass es astrein funktioniert. Bei dir werde ich mir wahrscheinlich noch ein klein wenig mehr bemühen, auch im Hochdeutschen zu bleiben, damit das dann auch für die Restösterreicher verständlich bleibt. Und habe schon angesprochen, wir möchten uns ein klein wenig den Pioneers widmen. Eine Saison, wo man sportlich den Hut davor ziehen muss, wo sehr, sehr viel aufgegangen ist. Ich gestehe, ich war einer der großen Zweifler, hätte die Pioneers erneut, und das war vor der Saison, außerhalb der Pre-Playoff-Plätze gesehen. Sie haben mich eines Besseren belehrt und wahrscheinlich auch viele andere, sind sogar ins Viertelfinale eingezogen und haben dort den Grunddurchgangssieger und Finalteilnehmer Klagenfurt tatsächlich auch ein klein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Lass uns im, wenn man so will, ersten Teil ein klein wenig sportlich Bilanz ziehen, bevor wir dann im zweiten Teil zum Umfeld kommen, wo du sehr aktiv recherchierst. Hätte ich dir vor dieser Saison, vor der Spielzeit 23-24 gesagt, was die Pioneers vom Stapel lassen werden, eben Playoff-Qualifikation, Viertelfinal-Qualifikation und dort auch eine 6 Spiele während der Serie gegen den Grunddurchgang, gegen den Grunddurchgangssieger, so ist es richtig. Was hättest du mir gesagt?
Dass ich das nicht glaube. Also dazu stehe ich auch. Also ich habe im Vorfeld der Saison war für mich klar, dass es in dieser Spielzeit besser wird. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es für einen Platz unter den Top 10, also für einen Pre-Playoff-Platz reicht. Für mich natürlich, also ein Spieler, den ich nicht einschätzen konnte und ich glaube, bei dem die wenigsten geglaubt haben, dass er so eingeschlagen wird, ist einfach Stephen Ory. Er war sicherlich speziell im Herbst der Unterschiedsspieler für die Pioneers. Und da hat sich eine hervorragende Dynamik entwickelt. Ich ziehe auch meinen Hut vor Dylan Stanley, der das wirklich hervorragend gemacht hat, der Mannschaft ein offensives Hockey einverpflanzt hat, ein aggressives Hockey einverpflanzt hat. Und dann hat man dann aber schon relativ bald gemerkt, ich würde mal sagen, spätestens nach der ersten Länderspielpause, dass da schon was möglich ist, weil einfach sie sehr aktiv Hockey gespielt haben, sehr schnelles, sehr unbequemes Hockey gespielt haben. Aber im Vorfeld, vor der Saison, das habe ich auch so getitelt, dazu stehe ich auch, wenn es natürlich auch der eine oder andere Feldkirchen mir dann später ein bisschen triumphierend, aber das darf auch so sein, unter die Nase gerieben hat, mein Titel war besser, aber wohl nicht gut genug. Also sprich, ich hätte das nicht für möglich gehalten vor der Saison, aber dann im Laufe des Herbstes hat man gesehen, da entwickelt sich eine Dynamik und spätestens dann im Dezember, als dann die Pioneers wirklich in einen Lauf reingekommen sind, da hätte ich das dann schon für möglich.
Im Englischen würde man so schön sagen, I stand corrected. Wir haben dort tatsächlich in dieselbe Kerbe geschlagen, hätte den Pioneers auch keinen Pre-Playoff-Platz zugetraut. Aber das zeigt dann nur wieder, wie wenig Ahnung ich offenbar vom Sport habe und wie sehr der Sport dann aber auch wieder zu überraschen weiß. Und was mich so im Nachgang ein klein wenig beschäftigt, und das ist auch eine Aussage, die Martin Ulmer, mittlerweile in Eishockey-Pension, im letzten Interview seiner Karriere dann auch getätigt hat in Pre-Playoff-Spiel 2, dass die Haie in Feldkirch verloren haben. Er hat gemeint, Dylan Stanley ist ein Taktikfuchs und da war kein Ankommen dagegen für die Innsbrucker. Und jetzt ist Eishockey ein Teamsport, das ist mir völlig klar, aber wie sehr lässt sich dieser Erfolg tatsächlich auch auf das, was Dylan Stanley geleistet hat, die letzten 12 Monate in nota bene seiner ersten Profi-Eishockey-Trainerstation, wie sehr lässt sich das auf diese Person reduzieren?
Also prinzipiell möchte ich mal sagen, dass mich der Dylan Stanley extrem überrascht hat. Ich hätte es ihm nicht zugetraut, das sage ich auch ganz ehrlich, beziehungsweise ich war zumindest skeptisch. Man muss jetzt diese Frage zweiteilig beantworten. Weil das schwingt jetzt auch immer wieder so ein bisschen in der Berichterstattung mit, da und dort, dass in der ersten Saison Mark Hapscheid, dass das alles ein bisschen relativiert, was Mark Hapscheid in der ersten Saison geleistet hat bei den Pioneers, das finde ich nicht. Der Kader in der ersten Saison der Pioneers war sehr dünn. Der hat auch qualitativ relativ wenig hergegeben, da musste er einen defensiven Trap spielen lassen, der hatte gar nicht viele Optionen und hat aus einer Mannschaft, die meiner Meinung nach wirklich am unteren Ende des Eisniveaus war, noch relativ viel rausgeholt. Ich finde, dass Qualität der Mannschaft und Punkteausbeute, dass man da in Feldkirch am oberen Ende war. Jetzt hat Dylan Stanley viel geändert, hat ein viel offensiveres Hockey spielen lassen. Aber wir dürfen eines schon nicht vergessen. Die Mannschaft war dann letztendlich natürlich schon deutlich stärker als die in der ersten Saison. Es waren auch der ein oder andere Vorarlberger weniger dabei, beziehungsweise hat weniger Eiszeit bekommen. Das heißt, man war dann schon vom Kader her kompetitiver. Das nimmt aber gleichzeitig wieder nicht den Dylan Stanley weg. Der hat nämlich wirklich Hervorragendes aus dieser Mannschaft geholt. Der hat da einen wirklich ein Wir-Gefühl rausgeholt, wir werden sehen, wie der ein oder andere Spieler in der nächsten Saison bei anderen Clubs funktioniert. Ich glaube, dass die Summe mehr war als die Einzelteile, also als die Einzelspieler. Also sprich, er hat da wirklich schon einen großen Anteil daran. Ob er jetzt der beste Trainer der Liga ist, ich habe natürlich die Aussage gehört von Martin. Ich glaube, bei den Pre-Playoffs sind mehrere Dinge dann auch zusammengekommen. Die Falcons waren wirklich am Rollen. Die hatten wirklich eine, ja, die waren von der Mentalität her, von Momentum her, ist für sie das Pre-Playoff zur perfekten Zeitpunkt gekommen. Und für mich war das eigentlich auch im Vorfeld schon klar, das habe ich dann auch so beschrieben, dass die Falcons für mich eigentlich eher Favorit sind, obwohl sie 3 der 4 Grunddurchgangsspiele verloren haben. Aber diese 3 Niederlagen waren ja im Herbst, relativ früh in der Saison. Und man hat sie dann auch geknackt am Ende des Grunddurchgangs. Und das hat so ein bisschen das Momentum gekippt. Also das ist das eine. Und das andere ist auch, dass bei Innsbruck dann ein bisschen die Luft draußen war und dass die nicht mehr am Zenit waren. Und dann kommt dann vielleicht so eine Aussage, ja, ich weiß, was der Martin Ulmer gemeint hat, ich gehe ein Stück weit mit, dass er einer der besten Trainer der Liga ist und dass er sicher den großen Anteil hat. Aber ich glaube, es war die Kombination von vielem. Also ich bin auch sehr gespannt, was dann in der nächsten Saison sein wird mit Dylan Stanley, wie er das angeht. Er ist auf jeden Fall ein großes Talent und ich sage es gerne noch einmal, ich muss sagen, bin wirklich überrascht, auf wie er das geschafft hat. Er hat das sehr gut gemacht, er hat seinen Anteil, aber man darf nicht vergessen, einen großen Anteil an diesem Erfolg hat auch der Michi Lampert als Sportdirektor, der hier wirklich ein paar tolle Spieler geholt hat. Allen voran Stephen O'Ree, ich meine, in Großbritannien treffen viele Spieler. Da den rauszufinden, der die Klasse hat, auch in der Eishockey League und in Österreich so zu treffen, da ziehe ich meine Mutter.
Und ich glaube, es gilt 2 Dinge festzuhalten. Einerseits mal, dass so viele Spieler seit geraumer Zeit ohne den Falcons nahe treten zu wollen, größeren Organisationen in Verbindung gebracht werden. Stephen Ury hat jetzt schon für kommende Saison bei La Chaux-de-Fonds in der Schweizer Swiss League unterschrieben. Ja, das ist die 2. Leistungsstufe, aber auch dort wird man sehr, sehr ordentlich entlohnt. Da kann man durchaus auch von einem Aufstieg sprechen. Und
ja, also finanziell ganz sicher. Ja.
Und das gilt auch für viele weitere Spieler und die Winter Day Eishockey League versteht sich in vielerlei Hinsicht ja auch immer noch als Stepping Stone Liga. Zeig bei uns, was du kannst und du qualifizierst dich für höhere Aufgaben und das wird bei den Pioneers sicherlich auch eintreten. Das ist mal die eine Geschichte. Und für all diejenigen, die vielleicht noch mehr von dem Akteur hören möchten, über den wir jetzt so lange so ausführlich gesprochen haben, über Dylan Stanley, der hat dem Pioneers eigenen Kanal, den Social Media Kanälen, ein über 30-minütiges Interview gegeben. Den YouTube-Link gibt es auch hier in diesen Shownotes. Wer sich also quasi auch das sportliche Debrief aus seiner Sicht anhören möchte und ansehen möchte. Du bist aber in deiner Funktion als wahrscheinlich der Investigativjournalist im Eishockey-Westen hier zu Gast, weil du seit vielen Jahren eigentlich der Newsbreaker bist und Geschichten lieferst und ich verfolge deine Berichterstattung sehr, sehr aufmerksam und ich habe das auch schon auf Sendung bei Puls24 gesagt, ich bin auch noch sehr oldschool, also Zeitung und Frühstück, das geht schon einher und das ist dann immer spannend, auch deine Ausführungen zu lesen und du hattest, was die Pioneers anbelangt und ich habe das auch schon in einem Interview einmal so eingeleitet, dass es dunkle Wolken über dem Eishockey-Standort Feldkirch gibt, wenn man ein klein wenig genauer reinhört und sich damit beschäftigt, aber du hattest in Wahrheit 3 große Stories und die möchte ich mit dir auch versuchen nacheinander zu zerlegen, vielleicht auch mal darzulegen, wie da deine Denke ist, wie man dazu kommt. Du hast in dieser abgelaufenen Saison aufgedeckt, dass es einerseits Ermittlungen der Finanz gibt gegen ehemalige Verantwortliche und immer noch Verantwortliche bei den Pioneers, damals bei der VEU, dass der Hauptsponsor den Pioneers abhanden kommen wird und dass auch das lokale Energieunternehmen VKW Illwerke das Sponsoring ruhen gestellt hat. Gerade bei den Finanzermittlungen kann man nicht oft genug betonen und wir tun das auch an dieser Stelle. Es gilt für alle Beteiligten natürlich die Unschuldsvermutung. Trotzdem möchte ich genau dort beginnen. Nachdem das sehr, sehr viele Menschen hören werden, die nicht in Vorarlberg leben, die sich nicht tagtäglich mit den Pioneers beschäftigen, was genau
wird den Verantwortlichen der Pioneers ex-VEU genau vorgeworfen?
Ja, die Sache ist so, es gibt Steueruntersuchungen bezüglich des dringenden Tatverdachts der systematischen Abgabenhinterziehung, sprich, es sollen Gehälter schwarz ausbezahlt worden sein bei der VU Feldkirch, das ist jetzt ganz wichtig, bei der VU Feldkirch, in den Spielzeiten 2019-20 und 2020-21. Jetzt waren damals bei der VU die Geschäftsführer Christian Groß und Michael Lampert und der Präsident war der Pitt Gleim. Die Ermittlungen oder die Untersuchungen laufen jetzt seit knapp einem Jahr, sind nach wie vor nicht abgeschlossen. Ich höre aber, ja, dass ein Ende durchaus in Sicht ist der Untersuchungen. Und das Problem an der ganzen Sache für die Pioneers ist A, personell beziehungsweise auch rechtlich gegeben. Nämlich Pitt Gleim, Groß und Lampert sind jetzt einfach von der VU zu den Pioneers gewechselt. Sprich, Pitt Gleim ist nach wie vor Präsident, nur jetzt eben bei den Pioneers. Christian Groß ist damals wie heute Geschäftsführer, heute bei den Pioneers. Ab 2019 im Juni war es bei der VU. Und der Michael Lampert ist heute Sportdirektor bei den Pioneers und war davor Geschäftsführer bei der VU viele Jahre lang. Und die zweite Spur, die von der VU zu den Pioneers führt, ist einfach, ja, da hat man, ich würde sagen, es ist im höchsten Maße ungeschickt gewesen. Man musste mit dem Eintritt in die Eishockey League eine GmbH gründen bei den Pioneers und hat da keine neue GmbH gegründet, sondern die bestehende VU Event GmbH einfach umbenannt in Pioneers Betriebs GmbH, Pioneers Radlberg Betriebs GmbH. Sprich, da führt einmal schon die Spur von der VU rechtlich zu den Pioneers und die handelnden Personen sind dieselben.
Muss ich ganz kurz unterbrechen, weil ich rechtlich ein absolutes Nackerpatzel bin und deswegen auch froh bin, so Experten wie dich zu haben. Alles, was, also diese GmbH wurde für mein Verständnis nur umbenannt und alles, was rechtlich für damals schlagend werden könnte, wirkt sich auch auf diese neue, aber in Wahrheit gleiche GmbH aus.
Naja, ich sag's jetzt mal so, wenn es nicht so wäre, dann würde ich persönlich, dann würde jeder Unternehmer, der kurz vor dem Konkurs steht, einfach das Unternehmen umbenennen und sagen, jetzt haben wir andere GmbH, interessiert mich alles nicht mehr. Das ist, also, es ist, sagen wir so, ich möchte es so ausdrücken, natürlich versuchen die Pioneers-Verantwortlichen heute, da einen klaren Cut zu ziehen und sagen, das hat mit uns nichts mehr zu tun, das sind Ermittlungen gegen die VU. Das war jetzt auch zuletzt ein Statement von Christian Groß auf neue Anfrage, dass er da die falsche Ansprechperson sei. Was spannend ist, weil er ja nach wie vor Geschäftsführer ist. Und das Zweite ist, also ich schaue mir das an, ob da seitens der Justiz da so eine klare Trennung gemacht wird, das war die VU und das sind die Pioneers, weil da schaut man ganz viel im Detail. Also mich würde es extremst überraschen. Ich habe da natürlich auch eine juristische Aussage eingeholt oder für mich im Backup und auch ja, laut dieser Stimme ist es so, dass es sehr, sehr, sehr überraschend wäre, wenn da die Justiz so einen klaren Cut ziehen würde, weil es A, eben dieselben handelnden Personen sind und B, eben die GmbH. Wobei, ich glaube sogar, dass die GmbH nicht einmal ganz so wichtig ist. Aber das halt das noch einmal untermauert, es ist die gleiche GmbH wie davor.
Würde ganz gern einhaken, weil man sehr viel hört und eine der Dinge, die ich immer wieder gehört habe, war, dass diese Ermittlungen, du hast es angesprochen, die seit einem Jahr andauern, im November, Dezember hätten abgeschlossen sein sollen. Wir bewegen uns im Reich der Konjunktive und auch der Möglichkeiten. Nachdem diese Ermittlung aber noch andauert und das, je nachdem, wie man es ansetzt,
4 Monate, 5 Monate über den ursprünglichen Ermittlungsendstand hinaus. Ist es naiv anzunehmen, dass nichts gefunden worden ist, oder warum dauert das so lange?
Ja, das ist die Frage aller Fragen. Warum dauert es so lange? Ich würde mal sagen, vom reinen Hausverstand her zeigt das das relativ klar auf. Dann stellt man irgendwann einmal die Ermittlungen und die Untersuchungen ein. Ich glaube, aber das ist jetzt wirklich auch ein bisschen Kaffeesudleserei, dass da durchaus auch als Vereinbarung oder dass seitens der Bayern jetzt einfach auch gebeten wurde, dass da während der laufenden Saison nichts aufpoppt. Und ja, soweit ich höre, ist da dann die Finanzpolizei schon so auch unterwegs, dass sie solche Wünsche dann schon auch berücksichtigt, weil ja, das wäre natürlich extrem geschäftsschädigend gewesen für die Pioneers, wenn das beziehungsweise für den Eishockey-Standort Mamas neutraler, wenn da irgendwelche Ergebnisse aufgepoppt werden. Meine Info ist, dass noch nichts bei der Staatsanwaltschaft ist, und dieses noch nicht wurde extrem betont. Da schauen wir mal, wie es weitergeht. Natürlich, das Eishockey im Vorarlberg wäre es das Beste, wenn es relativ glimpflich ausgehen würde. Das würde ich dem Welkern auch wünschen, weil sie haben da jetzt schon Beachtliches auf die Beine gestellt in den 2 Jahren. Aber es würde mich wirklich überraschen, wenn das jetzt mit irgendeiner kleinen Geldstrafe getan wäre. Ich glaube persönlich, dass die Ermittlungen ausgeweitet wurden, weil falls man wirklich auf Vergehen gestoßen ist in diesen 2 Spielzeiten, dann wäre es ja eigentlich nur logisch, dass man sagt, dann müssen wir noch weiter zurückschauen und vielleicht auch in der jüngeren Vergangenheit, also nach den Spielzeiten 2021, einmal wissen schauen, ob da alles rechtens war. Also es gibt schon Erklärungsansätze, warum das so lange dauert. Und ein Erklärungsansatz ist auch, dass die natürlich begrenzte Ermittler haben. Also das höre ich dann auch wieder. Es gibt viele Fälle in Österreich, die zu untersuchen sind, auch im Westen. Also von der Dauer der Untersuchungen darauf zu schließen, dass man eventuell gar nichts gefunden hat, das halte ich für sehr optimistisch. Denn wenn es einen positiven Ausgang gehabt hätte, dann hätte Christian Groß zum Beispiel vor 2 Wochen die Möglichkeit gehabt, in einem Statement an die Neue am Sonntag das kundzutun. Sein Hinweis war, dass er der falsche Ansprechpartner ist.
Und da sind wir auch bei deiner Berichterstattung angelangt. Die kann auch für Externe außerhalb von Vorarlberg nachgelesen werden. Gibt auch E-Paper, Abos, der Neue Vorarlberger Tageszeitung. Für mich da, wie gesagt, sehr gut aufgehoben, was auch den Umfang der Eishockey-Berichterstattung anbelangt. Ich glaube, Peter Kalik vom Kurier kann nur müde lächeln, wenn er dann die Sonntagsaufgabe ausschlägt und gleich mal 2 Doppelseiten über Eishockey in der Eis- und der Alps Hockey League sieht. Deswegen ist das schon auch sehr cool zu sehen, wie viel Platz dem Sport bei der Neue Vorarlberger Tageszeitung gewidmet wird. Und viel Platz musstest du der Sache auch widmen, als du mit 2 weiteren Investigativrecherchen auch über die Landesgrenzen hinaus Wellen geschlagen hast. Du hast als erster gehabt, dass der Hauptsponsor, das BEMA, der namensgebenden BEMA Pioneers Vorarlberg, nach 2 Jahren aussteigen wird. Das heißt, hochoffiziell müssten wir die Pioneers gar nicht mehr bei ihrem vollen Namen nennen, mit dem sie die letzten 2 Jahre bekannt geworden sind. Wie bist du dazu gekommen, das zu hinterfragen, oder wie verläuft so eine Recherche? Vielleicht hören ja angehende Investigativjournalistinnen und Investigativjournalisten zu. Wie macht man das?
Naja, es wird jetzt wahrscheinlich unspektakulärer klingen, als sich das der eine oder andere erwartet.
Du kannst es gerne aufhalten, ja.
Man muss einfach ein offenes Auge haben. Also es war bei BEMA einfach so, wir haben das Mannschaftsfoto auf einer Doppelseite abgedruckt, und also sehr, sehr groß. Und beim genauen Hinschauen habe ich für mich festgestellt, dass Behmer schon eigentlich de facto nicht vertreten ist auf diesem Mannschaftsposter, dass es eine Wahrheit ist, für das die Bayern jetzt das Foto gemacht haben. Auf dem Trikot nicht erkennbar, kein Logo von Behmer. Behmer hat nicht stattgefunden. Also habe ich einfach einmal Behmer ein Mail geschickt mit der Anfrage oder mit dem Wortlaut im Sinne von: Wir führen sehr gerne Sponsorennamen an, wenn sie im Vereinsnamen stehen, wenn es also Namenssponsor sind, wie die Behmer Pioneers Vorarlberg. Meine Frage ist aber: Seid ihr überhaupt noch Sponsor? Seid ihr überhaupt noch Haupt- und Namenssponsor? Wenn ja, machen wir das in Zukunft gerne weiter, dass wir die Pioneers Behmer Pioneers Vorarlberg nennen. Und dann ist nach einigen Tagen zu meiner großen Verwunderung ein sehr offenes Statement gekommen, dass da lautete: Vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich unseres Engagements, und das ist jetzt schon wichtig, bei den Pioneers Vorarlberg, sprich, sie haben selbst den Verein nicht einmal mehr Behmer Pioneers Vorarlberg genannt, und haben dann weitergeschrieben, dass sie ständig ihre Sponsoraktivitäten prüfen. Und es in diesem Fall so sei, dass der Vertrag im Frühjahr 2024 ausläuft und nach derzeitigem Stand nicht geplant ist, dass es eine Verlängerung der Zusammenarbeit gibt. Was natürlich schon, ja, das ist, muss man sagen, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit so einer Antwort. Weil wenn die, ich sage jetzt einmal, die Standardantwort wäre gewesen: Selbstverständlich sind wir noch Sponsor und bitte führen Sie uns im Namen an, was ja korrekt gewesen wäre. Aber das war natürlich schon eine sehr offene Antwort, und ja, damit hatten wir von bester Stelle die Bestätigung, dass der Vertrag nach 2 Jahren ausläuft und Sie eben nicht daran denken, den Vertrag zu verlängern, was an der Stelle mich fast im Nachhinein noch, ja, nachdenklicher stimmt, ist, dass die Bayern jetzt in dem Fall Spielerverträge vergeben haben, die länger andauern als der Hauptsponsorenvertrag. Also beim Einstieg in die Liga haben sie Balestrang, Spanring und Maciacinski 3-Jahres-Verträge gegeben, und Behmer hatte einen 2-Jahres-Vertrag. Also ja, das ist ein kleiner Randaspekt. Aber so lief die Recherche im Prinzip ab, ja.
Und ich meine, es wäre undenkbar, wenn man sich die Spurse Wiener Capitals ansieht, wenn man sich die Steinbach Blackwings ansieht, wenn man sich die Moser Medical Graz und den Niners ansieht, die alle starke Hauptsponsoren auch im Hintergrund haben, dass die nicht vorkommen in den diversen Visualisierungen. Aber deswegen vielleicht auch erneut die naive Frage: Wie wichtig ist bei den Pioneers ein Haupt- und Namenssponsor? Oder anders gefragt, kann das Ende des Sponsorings von Behmer aufgefangen werden durch vielleicht mehrere kleine Partner? Was glaubst du, ist da aktuell das entsprechende Vorgehen? Muss es einen Hauptsponsor geben oder kann das auch anders abgefedert werden?
Das ist eben die große Krux. Natürlich haben sich die ein oder anderen Feldfans bei mir gemeldet und gesagt: Naja, dann steigt halt der Hauptsponsor aus und dann kommt halt ein neuer. Erstens einmal, das mit dem neuen Finden ist schwierig aktuell, nicht nur im Eishockeysport, aber ich glaube im Eishockeysport in Österreich noch mehr als ohnehin schon. Die wirtschaftlichen Zeiten sind schwierig. Also da einen Sponsor zu finden, der für eine relevante Summe investiert, ist einmal per se schon schwierig. Das Zweite, was bei den Pioneers der Fall ist: Die Behmer war nicht nur einfach ein Sponsor. Also man kolportiert immer so ungefähr eine Summe von etwa 250.000, 300.000 Euro, die ein Hauptsponsor in der Eishockey-Liga auf den Tisch legt. Also nach meinen Informationen war der Beitrag von Behmer deutlich, wirklich deutlich höher und hat einen maßgeblichen Anteil am Budget der Pioneers ausgemacht. Sprich, wir reden hier nicht von 200.000, 300.000, die Pioneers ersetzen müssen, wenn es bei dieser Entscheidung bleibt, das Behmer geht, sondern ja, von einem Betrag, der wirklich deutlich höher ist. Ob das machbar ist, so einen Sponsor zu winken, also ja, also das würde mich, ja, also das würde mich überraschen. Es gibt immer wieder das ein oder andere Unternehmen, das ein bisschen gestrahlt wird als potenzieller Sponsor. Da habe ich natürlich auch überall immer wieder nachgefragt. Die wissen von nichts und sind teilweise eher sogar ein bisschen, ja, pikiert darüber, dass sie als Sponsor gehandelt werden, weil sie überhaupt gar nicht daran denken, da einzusteigen. Also es wird sicher schwierig, den sich ankündigenden Abgang von BEMA zu kompensieren. Wenn das nicht gelingt, wird ganz sicherlich nicht mehr, oder ich sage es etwas defensiver, wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, Eishockey auf dem Niveau bieten zu können, wie wir das jetzt in dieser Saison in Feldkirch gesehen haben. Weil ich habe auch das ein oder andere Mal Nachfragen von Vereinsvertretern von anderen Eishockey-Clubs, Eishockey-League-Club bekommen, die gefragt haben, wie machen die das in Feldkirch? Das ist ja eigentlich fast unmöglich, wie die das stemmen. Die wissen und wussten natürlich nicht, ja, wie prominent BEMA da als Sponsor auftritt.
Ich möchte zu diesem Umfang beziehungsweise zu dem, was du auch gerade ausgeführt hast, dann ganz am Ende unseres Gesprächs nochmal drauf zurückkommen. Aber noch etwas anführen, das ich bei dir lernen durfte und das sich auch ereignet hat in dieser Saison, nämlich das lokale Energieunternehmen, die Illwerke VKW, das ist quasi die TIWAG, Linz AG, die Steiermark Energie, die KELAG, also jedes Bundesland hat quasi sein Energieunternehmen. Und als du das dann geschrieben hast, ist mir so ein Lichtlein aufgegangen, ja, das stimmt eigentlich, dass das in vielerlei Hinsicht oft die erweiterte Sportförderung eines Bundeslandes ist. Und wenn man sich das im Fußball ansieht, im Eishockey und auch in anderen Sportarten, die Wien Energie, die Linz AG, die genannten Unternehmen, die sind sehr häufig Teil eines Sponsorings. Und du hast dann ausgeführt, dass de facto alle Erstliga-Clubs in Vorarlberg, und das ist auch sehr kleinteilig, ich glaube, das geht runter bis zum Radball, aber solange du erste Liga spielst, bekommst du öfter als nicht Unterstützung der Illwerke VKW. Mit einer Ausnahme. Das war deine damalige Recherche, dass die VKW, Illwerke VKW, so heißt es richtig, ihr Sponsoring ausgerechnet bei den Pioneers als einzigen Erstliga-Club ruhend gestellt hat. Auch da wieder, wie zum Teufel kommt man auf sowas?
Es war auch in diesem Fall sehr banal. Habe mir ein Foto gesucht für die Berichterstattung und mir ist sofort aufgefallen, VKW fehlt. VKW fehlt auf dem Dress. Die waren doch vor ein paar Tagen rum. Und dann habe ich mir dann weitere Fotos angeschaut und habe dann gesehen, an einer Stelle, an der die VKW oder mutmaßlich die VKW-Bandenwerbung war, ist jetzt eine sehr große Eigenwerbung der Pioneers. Und habe das dann gegengecheckt und habe gesehen, jawohl, da war davor Illwerke VKW, jetzt ist da große Eigenwerbung. Habe dann das mit den früheren Fotos verglichen und ja, es hat sich als richtig herausgestellt, dass VKW plötzlich nicht mehr am Dress war und habe dann einfach bei den E-Werken VKW nachgefragt, wie denn der Stand der Dinge ist. Und die haben mir dann mitgeteilt, dass sie per Sommer ausgestiegen sind als Sponsor, dass man sich nicht geeinigt hat auf eine Fortsetzung des Engagements. Und dass die Logos oder dass das Logo auf den verschiedenen Werbeflächen nur deshalb noch oben war im Herbst, weil das seitens der Pioneers nicht anders machbar war. Ob es jetzt bei der Bande wirklich nicht möglich gewesen wäre, die Werbung davor schon zum Entfernen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall, es ist eigentlich wieder der visuelle Check, einfach offene Augen. Und ich habe gesehen, VKW spielt keine Rolle mehr auf dem Dress und ist auch nicht mehr auf der Homepage angeführt, habe dann angefragt, habe dann natürlich auch bei den Pioneers, beim Christian Groß als Geschäftsführer nachgefragt, was Sache ist, und er hat das dann, ja, ein bisschen verschnupft geantwortet, dass es richtig ist, dass sie nicht mehr Sponsor sind, aber natürlich versucht man in Feldkirch das dann runterzuspielen, sagen, das ist halt ein Sponsor, der ausgestiegen ist. Naja, es ist eben nicht nur ein Sponsor, sondern die VKW, Ilwerke VKW unterstützen den Vorarlberg, alle Erst- und Zweitligisten, also ausgehend runter bis zur zweiten Liga. Ich habe die ganzen Vereine aufgeführt, sogar Handball, Damenhandball, Feldkirch ist von der Dornbirn Schorn ist von der WHA Meisterliga abgestiegen in die zweite Liga, und auch da sind sie Sponsor geblieben. Und ich sage jetzt einmal ganz keck, Damenhandball, zweite Liga, also sprich, der Gegenwert dieses Sponsorings ist relativ gering. Aber bei den Pioneers ist man nicht dabei, die doch eine relativ hohe Medienpräsenz haben. Und ich habe dann natürlich auch beim Land Vorarlberg nachgefragt, wie es da ausschaut. Die haben dann einfach natürlich gesagt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Aber natürlich ist in Vorarlberg das so, ganz speziell so, dass ein Sponsoring der E-Werke VKW als erweiterte Landesförderung beziehungsweise als sogenannte praktisch ausgegliederte Sportförderung angesehen wird. Und ein Vereinsvertreter von einem anderen Verein hat mir gesagt, also wenn die bei uns aussteigen würden, dann würde ich ins Landhaus fahren und mir das erklären wollen, warum sind sie bei uns ausgestiegen, und Punkt zwei, warum sind sie bei den anderen dabei und bei uns nicht mehr. Also das war schon vielleicht von der Summe her gar nicht so viel, dass es so einen riesen Einschnitt gemacht hat. Aber von der Außendarstellung, von der Außenwirkung, her war das schon auch ein Hammer, muss ich sagen.
Ich möchte ein paar Dinge festhalten. Einerseits, dass das, was sportlich passiert ist, extrem cool ist, und der Eishockey-Standort Vorarlberg, nehme ich jetzt mal alles zusammen, glaube sehr stolz drauf sein kann, auch einen tollen Repräsentanten in der ersten Liga zu haben. Hatte im Oktober das Vergnügen, in der Vorarlberghalle ein Winter Day Hockey Clock on Tour zu veranstalten, und habe dort mehrere Gesprächspartner, unter anderem auch aus der Organisation gehabt, wo dann auch Dylan Stanley mit Soundbites zu Wort gekommen ist, der gesagt hat, auch angesichts dieser Entwicklungen, dass er an Pit Gleim als Macher glaubt und davon überzeugt ist, dass es die Pioneers noch sehr, sehr lange geben wird. Als neutraler Beobachter und Fan wünsche mir das auch, bin aber sehr, sehr froh, dass du mal aufgezeigt hast, was aber auch Herausforderungen sind jetzt über die nächsten Wochen und Monate. Und da möchte ich dich zum Abschluss, nachdem dir schon viel zu viel deiner wertvollen Zeit gekostet, aber fragen, traust du dir zu, eine Wahrscheinlichkeit abzugeben von 0 bis 100%, wie sicher eine Teilnahme der Pioneers Vorarlberg an der Meisterschaft 24-25 ist?
Da traue ich mir, ehrlich gesagt, keine Zahl zu nennen. Ich glaube, das ist eh schon sehr vielsagend. Ich meine, ich gehe prinzipiell schon davon aus, dass man ein Budget auf die Beine stellen wird können, mit dem man an der Liga teilnehmen wird. Weil andernfalls wäre der Gesichtsverlust jetzt sehr, sehr groß. Aber die Frage ist halt, ja, wie konkurrenzfähig wird man sein? Wird man wieder einen Schritt zurückgehen müssen? Mir fehlt die Fantasie zum Erahnen, wie sie das machen wollen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, und da irgendwie Rechenspiele aufzustellen, wie sie das schaffen können. Ich sage nur, ohne BEMA, wenn das dabei bleibt, und ich habe ja wieder bei BEMA angefragt im Frühjahr, und da sind ja keine positiveren Rückmeldungen gekommen, wird es sehr schwierig, einen sportlich so konkurrenzfähigen Kader aufs Eis zu bringen, wie sie das in dieser Saison hatten, in dieser Saison. Und alles andere wird man abwarten müssen. Es wird sicherlich auch darauf ankommen, was jetzt dann passiert, und über das haben wir gar nicht gesprochen, was dann passiert, wenn jetzt wirklich die Untersuchungen gegen die VU Feldkirch abgeschlossen sind und es da eventuell zu hohen Strafzahlungen, Nachzahlungen kommt. Also es muss ja, wenn da was passiert ist, es gilt die Unschuldsvermutung, das ist mir auch ganz wichtig. Wenn es da Verfehlungen gegeben hat und Abgaben hinterziehen stattgefunden hat, dann muss man einerseits einmal die Steuern nachzahlen, andererseits wird es eine Strafzahlung geben, die mitunter sehr, sehr hoch ausfallen kann, wobei ich glaube, dass die Strafzahlung wahrscheinlich noch, dass man da wahrscheinlich auch seitens der Justiz dann sagen wird, ein bisschen milde walten lassen wird, sagen wir so mal so. Aber es kann natürlich passieren, wenn der Schwellenwert von 150.000 Euro überschritten wurde bei der Abgabenhinterziehung, dann wird's, dann gibt's eine Anklage. Und dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass ein oder zwei Macher der Pioneers Vorarlberg auf der Anklagebank sitzen. Und dann schauen wir das schon an, wie sie das stemmen können in der jetzigen Personalbesetzung oder ob es dann da die Mietskrankenkasse nachzahlen. Das heißt, das Geld muss irgendwoher kommen. Es heißt immer, der Bitlein würde das dann aus Privatkasse zahlen. Schauen wir mal, wie viel das ist. Traue es ihm schon zu, dass er das macht. Aber insgesamt sind schon sehr viele offene Fragen, was sehr schade ist, weil die Sportlerentwicklung gut ist und das Potenzial da ist im Feld hier. Die andere Frage ist, wie viele Zuschauer kommen in der nächsten Saison wieder, wie viele Abos verkaufen sie, wie nachhaltig ist die Euphorie jetzt bei den Playoffs, die da entstanden ist. Ich kenne Zuschauer, die sagen, ich bin jetzt gegangen, weil es ein Playoff war. Schauen wir mal. Also das sind so viele offene Fragen. Ich traue mir da nichts zu sagen. Aber was ich mir sagen traue, ist, dass eine große Challenge vor Christian Groß als Geschäftsführer steht und auch vor Big Lime. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es Veränderungen geben würde in der Vereinsführung bei den Pioneers. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn die Wolken mehr werden über dem Standort Feldkirch. Aber ich wünsche Ihnen, und das möchte ich auch noch ganz explizit einmal sagen, weil natürlich immer wieder da Vorwürfe kommen von eingefleischten Pioneers-Fans, die sehr eng, sagen wir mal, oder sehr dicht dran sind bei den Pioneers und Verein. Ich wünsche den Pioneers das Beste, aber es ist meine Aufgabe, über solche Dinge zu berichten. Ganz einfach.
Und als alter Medienfuchs hast du einen perfekten Cliffhanger geliefert, denn diese Berichterstattung, die lässt sich mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit als erstes bei dir nachlesen. Bedanke mich da nochmal ausführlich dafür, dass du da nicht nur Zeit nimmst, sondern auch, dass du über die Seiten des Eishockeysports berichtest, die nicht alle immer zu sehen bekommen. Werde auch deiner Berichterstattung weiterhin folgen und je nachdem, was es dann auch für berichtenswerte Ergebnisse gibt, werden wir dich sicher an dieser Stelle wieder hören dürfen. Vielen lieben Dank, dass du hier bei Winter den Hockey-Vlog gastiert hast.
Ich danke dir für die Einladung und wünsche noch eine gute und spannende Sendung den Zuhörern.
Winter Day Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Leistung!